Hüben und Drüben Spezial. Der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde. Mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Im Gespräch mit einem Gast.
Einen schönen guten Tag. Ich sitze hier gemeinsam mit zwei anderen Frauen auf der Schlossinsel in Harburg. Der Himmel ist blau. Ich sehe ein paar Hausboote vor mir. Das ist einer der schönsten Plätze der Welt. Ich war noch nie hier. Zauberhaft.
Und wir sind ja hier bei Susan Freudsheim. Susan,
alles super.
Susan Freudsheim. Und die wohnt. Also auch wirklich, ich glaube, das ist der schönste Platz. Ja, du sagst ja sogar der Welt. Ich hätte jetzt gesagt, erstmal ganz bescheiden, wo wir bisher mal unseren Podcast aufgenommen haben. Aber es ist schon richtig mega hier.
Ja, ganz schön.
Super, super schön.
Und das ist natürlich schön, einfach so in ein bisschen, in ein Stückchen, in ein anderes Leben einzutauchen und dann gleich in die gewohnte Umgebung einzutauchen. Das hat schon was.
Es ist mir eine große Ehre, dass ihr hier seid und ich freue mich natürlich sehr, dass es euch hier so gut gefällt. Ich meine, wir haben natürlich auch einen mega Aussichtsplatz, so dass wir nicht nur schön und kuschelig sitzen, sondern auch ein bisschen was zu gucken haben. Ne?
Sag mal, Susan, als was würdest du dich bezeichnen?
Also erstmal als Mensch. Dann in zweiter Linie bin ich vielleicht ein bisschen anders als andere, weil ich einen sehr, na, sagen wir mal, eher außergewöhnlichen Job habe, wobei ich ja hier zwei Damen gegenüber sitzen habe, die auch außergewöhnliche Jobs haben. Ich empfinde mich als normal, was auch vielleicht nicht jeder empfindet, wenn er meinen Job hört. Und ich bin sehr authentisch, sehr Mensch mit sehr großer Empathie und ich mag einfach Menschen. Und ich habe mich besonderen Menschen verschrieben, nämlich Hinterbliebene.
Das heißt, jetzt hast du im Grunde genommen alle ganz schön, wunderschön auf die Folter gespannt. Also was würdest du dich denn jetzt bezeichnen,
genau,
dein Job?
Beweisführendes Medium.
Beweisführungsmedium.
Beweisführendes?
Mhm. Ja, genau.
Beweisführendes Medium. Sehr schön. Sag mal, wir haben an alle Gäste, die wir so haben als Special Guests, eine Frage. Und zwar, das ist natürlich jetzt auch ganz besonders interessant als beweisführendes Medium. Wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen?
Freiwillig oder?
Ja, freiwillig.
Durch ein bestimmtes Ereignis?
Tatsächlich freiwillig. Allerdings waren die Ereignisse, die dann schlussendlich dazu geführt haben, mein gesamtes Leben. Also ich habe mich immer anders gefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin anders als alle Menschen um mich herum. Ich wusste Dinge, mich haben schon immer spirituelle Dinge oder früher, wir sind ja jetzt hier schon in einem anderen Alter, früher hieß es ja Esoterik,
heute ist es spirituell. Ein Schimpfwort.
Genau. Ja. Hat mich schon immer super interessiert. Ich bin tatsächlich mit dem Tod aufgewachsen, weil ich gegenüber vom Friedhof gewohnt habe und mein Blick aus dem Zimmer komplett auf den Friedhof gefallen ist. Ich habe viele Jahre als Messdiener, war in der katholischen Kirche ganz brav und war Messdiener und habe so auch immer, weil ich ja gegenüber vom Friedhof gewohnt habe, musste ich dann bei den Beerdigungen immer antreten. Also ich habe schon sehr früh mit dem Tod auch Bekanntschaft gemacht. Das ging das erste Mal los, als meine Oma gestorben ist, als mein Opa gestorben ist, mein absoluter Bezugspunkt. Dann gingen sowas wie paranormale Phänomene los, die keiner sich erklären konnte. Und dann waren wir natürlich schon schnell in diesem ganzen esoterischen, spirituellen Bereich. Ich habe mich früher schon für Tische rücken und Kartenlegen und hast du nicht gesehen interessiert. Also das, was alle unter Spooky laufen lassen, hatte aber selber so viel Schiss, so viel Angst und so viele Erlebnisse, wo ich auch das Gefühl hatte, jemand steht hinter mir und keiner konnte mir das erklären. Und immer wenn ich als Kind irgendwas gefragt hat, hat meine Familie gesagt, nee, da ist nichts. Dass ich irgendwann das ganze Ding zugeklappt habe. Ja, und dann war ich in meinem normalen Job tätig. Ich habe also eine Firma, die Qualitätsmanagement macht. Ich bin ausgebildet in allen möglichen Bereichen der Hygiene und habe Arztpraxen betreut, die ich zum Beispiel durch Hygienebegehungen gebracht habe. Also was völlig anderes. Aber immer wieder, obwohl ich super erfolgreich war, kam es dazu, dass ich mich unerfüllt gefühlt habe, dass ich mich Ich dachte immer, es kann es doch nicht gewesen sein. Also irgendwas ist hier komisch. Und dann fing es an, dass so dieser Ruf der geistigen Welt kam. Dieses, ich wusste nicht, was ist es. Und mein Mann hat gesagt, wenn du schon so viele Hygienefortbildungen gemacht hast, dann setz dich gefälligst mal an den Rechner und google halt mal irgendwas Esoterisches, irgendwas wird schon kommen. Und damals fand ich dann das Arthur Findlay College. Das ist ein College für paranormale Wissenschaften in London oder in außerhalb von London, Stansted.
Wann war damals? Wie lange ist das her?
Ich bin jetzt 56, das war Ende 30, Anfang 40. So lange war ich mit Mutter und normaler Arbeit beschäftigt. Mhm. Ich habe immer irgendwie Stimmen gehört oder so, aber ich wusste ja nicht, was ist. Die anderen haben ja immer gesagt, ich bin bekloppt, also habe ich dann besser mal nichts gesagt. Und wenn ich irgendwas wusste, was keiner wissen konnte, war ich ja noch mehr spooky. Mhm. Auf diesem College habe ich dann kennengelernt, was ich überhaupt kann. Das heißt, mir wurde dann klar, ich habe sensitive und mediale Fähigkeiten. Das heißt, ich kann mit der geistigen Welt, mit Verstorbenen, mit Engelwesen kommunizieren, kann diese hören, teilweise auch sehen, aber nicht so sehen, wie ich euch beide jetzt sehe, nur manchmal. Und so fing das dann alles an.
Ja, eine Stimme hören ist normalerweise eine psychiatrische Diagnose.
Ja, genau. Und du hast keine Vorstellung, wie oft ich tatsächlich gedacht habe, ich bin wahrscheinlich ein Fall für die Klapse. Das ist ja kein Witz. Und das sind ja nicht nur die Stimmen, die ich gehört habe, sondern paranormale Phänomene. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff für euch ist. Das heißt, es passieren, oder viele sagen Spukphänomene. Es fällt irgendwas um, es liegt irgendwas irgendwo anders, aber es war überhaupt gar keiner in der Wohnung. Du hörst quasi jemanden laufen. Ich hatte so eine Wendeltreppe in der Wohnung. Ich habe jemanden die Treppe hochkommen hören und ich hatte so viel Angst, dass ich oben die Tür zugeschlagen habe. Am Anfang habe ich natürlich geguckt, was ist das? Aber da war niemand.
Ich bezeichne das mittlerweile als das von mir aufgestellte sechste Trauerphänomen. Mhm. Und ich bezeichne die als seltsame Phänomene, die nämlich nicht logisch zu erklären sind. Und die sind ganz normal.
Ja, genau, das ist der Punkt.
Sind ja ganz normal.
Das ist der Punkt, das durfte ich dann in meiner Arbeit als Medium auch feststellen, wobei ich mich ja auf Hinterbliebene spezialisiert habe. Und in dieser Zusammenarbeit mit den Hinterbliebenen ist mir aufgefallen, dass viele gar nicht verstehen, dass es diese paranormalen Phänomene gibt. Und die geistige Welt hat mir dann gezeigt, dass die Verstorbenen versuchen, gerade wenn es um sich um einen Verstorbenen handelt, der sehr geliebt wird, dass sie natürlich versuchen, sich bemerkbar zu machen, aufzuzeigen, dass sie da sind. Und da passieren sowas wie paranormale Phänomene. Der Fernseher geht an, schaltet sich um, das Licht geht an oder ist mal aus, die Mikrowelle startet alleine, sowas.
Ich finde das immer so nett. Ich glaube, also ich habe mal lange Jahre Religion in der Oberstufe unterrichtet. Und dann habe ich zu den 17-Jährigen gesagt, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie gehen im Wald spazieren, da kommt tatsächlich ein ganz großer Rauschengel auf Sie zu. Was würden Sie tun? Und gesagt, oh, an den hätte ich ein paar Fragen. Und ich gesagt, nein, würden Sie nicht. Sie würden sich sofort einen Termin beim Arzt holen, sofort. Und das ist die Geschichte in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, ne? Die wir ja nicht nochmal jetzt runterrappeln müssen. Aber das ist genau der Punkt.
Doch, rappel nochmal.
eine aufgeklärte, materialistische, atheistische Klugscheißergesellschaft.
Ja, das ist leider oft der Fall. Mhm. Ich würde es mir manchmal viel anders wünschen, weil ich denke, die Menschen könnten ganz anders leben, wenn sie sich nur, klar, es geht ja nicht darum, irgendjemanden zu bekehren oder irgendjemanden zu überzeugen, dass es das wirklich gibt, sondern es geht ja darum, dass vielleicht irgendjemand mal in eine Situation kommt, gerade auch durch das Sterben, dass er sich einfach nur dafür öffnet, dass es vielleicht mehr gibt, wie das, was er sieht.
Und ich denke immer, Susan, wie geht's dir damit eigentlich? Ich denke immer, ich habe ja eine Frau neulich bei mir gehabt, die hat dann gesagt, seit mein Mann, eine ganz normale Frau, bitte, ohne geistiges Weltbild.
Hallo, ich halte mich auch für normal.
Nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine ganz normale Frau. Und die sagt, seit mein Mann vor 3 Monaten gestorben ist, habe ich schon für 500 Euro neue Glühbirnen eingesetzt.
Siehst du?
Dieses, genau. Das ist das seltsame Phänomen. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich eines Tages tot bin, ich glaube tatsächlich, Cola-Dosen kicken ist anstrengend, glaube ich dann. Aber Elektrizität und Computer ausmachen.
Ist auch nicht tatsächlich jeder verstorbenes Ding, weil oder in diesen Tausenden von Kontakten, die ich gegeben habe, kam dann raus, dass wenn die sowieso zu Lebzeiten immer gerne gefummelt haben an Fernseher oder er repariert, dann ist es viel leichter gefallen wie jemand, der jetzt da überhaupt nichts mit zu tun hat. Ja. Also so die Interessen des Lebens zeigen sich dann tatsächlich auch im Jenseits.
Wer weiß, also mal gucken. Ich werde noch mal daran tüfteln, was vielleicht mein Spezialgebiet sein wird.
Ich fand es immer ganz faszinierend. Wir haben uns ja schon mal getroffen und unterhalten und konnten uns kaum trennen an diesem Tag, ja. Dass wir das Gleiche oder das Ähnliche glauben, aber andere Begrifflichkeiten dafür haben. Und das finde ich ganz fantastisch, weil ich glaube oder merke jeden Tag, dass die Menschen mit den Begrifflichkeiten wie Jenseits, geistige Welt, Spiritualität, Verstorbene, ja gut, ist ja normal, aber also Geistwesen und sowas, dass die meisten Menschen da einfach ein Riesenthema mit haben. In dem Moment, wo sie hören, was jenseits verstorbener Kommunikation macht, schon irgendwie klack.
Genau.
Und dann fällt die Tür und das ist einfach total schade, weil natürlich würden sie gerne wissen, ist die Mama, die ich so sehr geliebt habe, geht's der gut oder was macht die denn im Jenseits? Aber sie haben dann so Angst davor, vielleicht eine Information zu bekommen, ja, von der sie vielleicht auch nicht wissen, ob sie die wirklich wollen, ja, weil sie diesen Bereich, diesen unsichtbaren Bereich für sich nicht fassen können, weil wir das ja auch nicht gelernt haben. Es wird ja nicht drüber geredet. In der Kirche heißt es ja nur, die Erinnerungen bleiben, Ende.
Ja.
Dass viele einfach sich verschlossen haben.
Beziehungsweise es wird ja sehr viel von ewigem Leben gesprochen und das ist auch sehr schwammig, finde ich, formuliert.
Also die letzte Beerdigung, auf der ich anwesend war, war die Beerdigung meiner Tante. Und da habe ich ja schon viele Jahre als Medium auch gearbeitet. Bei meiner Familie laufe ich nur mal für das Publikum unter Hokuspokus. Also es ist auch so, dass meine Familie mich komisch findet. Und es war super spannend, weil der Pfarrer, der da vorne stand, war überhaupt nicht ihr Ding. Es war sie viele Jahre ist in die Kirche gegangen, hat natürlich auch an ein Leben nach dem Tod geglaubt, aber dass dieses Leben nach dem Tod glauben ist ja was völlig anderes wie das, was ich heute tue. Es gibt ein Leben nach dem Tod, aber es heißt nicht, dass du dann zu diesem Mensch irgendwie einen Zugang hast, sondern der geht dann ins Jenseits, in den Himmel, in die Hölle, was auch immer gepredigt wird oder geglaubt wird.
Drüben vielleicht.
Oder drüben, genau, drüben ist ein super Wort. Und dann wird aber nur gesagt, es bleiben die Erinnerungen. Das heißt, es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass man überhaupt überlegt, einen Kontakt aufbauen zu dürfen. Und spannend während der Beerdigung war, dass der Pfarrer, den sie nicht leiden mochte, weil das nicht ihr Pfarrer war, sondern irgend so ein Ersatz zugelaufener Pfarrer, der redete dann relativ viel kirchlichen Kram aus meiner Sicht. Ich mag ja so Trauerredner, die auch dann die Verstorbenen wirklich nochmal repräsentieren, die ins Leben zurückführen, die aufzeigen, was sie in ihrem Leben Tolles gemacht haben, wie sie gewesen sind. Hat er relativ wenig gemacht, fand sie übrigens auch, weil sie stand ja die ganze Zeit da und hat gemeckert. Und es ist so schade, weil auf einmal sagte er, ja, ihnen bleiben ja jetzt nur noch die Erinnerungen. Mhm. Und es war so ein Moment, wo ich überlegt habe, sage ich was und sprenge die komplette Veranstaltung. Aber ich war dann besser ruhig, weil meine Mutter guckte mich dann schon komisch an, ja. Die dachte dann schon, ich weiß, du hast mehr Wissen wie das, was wir jetzt haben, aber wir wollen das jetzt nicht hören.
Ich finde das immer so eine spannende Formulierung. Das gibt ja viele psychologische Richtungen, die das Gleiche sagen. Er lebt in deinem Herzen weiter oder sie lebt in deinem Herzen weiter. Und dann sage ich dazu immer nur ein Argument. Ach so, wenn ich jetzt tot bin, dann ist er endgültig tot. Das ist immer das einzige Argument. Und dann stockt es irgendwie, ne? Weil das mit, ich finde, die Erinnerung oder so eine Bemerkung wie, freu dich doch an den schönen Zeiten, die ihr hattet, das ist Folter.
Ja, es lässt sich auch.
Ganz furchtbar.
Oder sagen wir mal so, wenn das jetzt die Mutter ist, die verstorben wird, wo man weiß, okay, die ist jetzt 90 geworden, hat ein super Leben gehabt, wir haben viele Jahre miteinander gelebt, ist das nochmal ein anderes Ding, als wenn mein Kind stirbt. Und das wird immer alles über einen Kamm geschert. Denen ist völlig egal, es verstorben ist verstorben und da wird kein Unterschied gemacht. Und ich sehe aber schon,
dass da ein Unterschied ist?
Dass da große Unterschiede sind.
Klar. Und
wie die Menschen auch oder welche Probleme dann auch entstehen für Menschen oder in sich entstehen, wenn die Menschen tatsächlich glauben, sie tot ist tatsächlich tot.
Ja. Genau. Das heißt, ich kenne sehr viele oder ich erlebe ja täglich Menschen bei mir, denen geht der Sinn des Lebens völlig abhanden, wenn jemand gestorben ist.
Ich behaupte jetzt mal, dass viele Menschen eigentlich gar keinen Sinn haben.
Das kommt noch oben drauf, ne?
Ja, weil die meisten, wenn ich überlege, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich springe aus dem Bett, weiß gar nicht, welcher Wochentag ist und freue mich einfach nur, dass ich diesen Tag habe. Und wenn ich dann schon höre, es ist Montag, ich arbeite bis Freitag, dann weiß ich schon nicht, was deren Lebenssinn ist. Ja. Und ich glaube, es ist so ein grundsätzliches Problem, dass die Menschen vielleicht gar nicht verstanden haben, welch Geschenk es ist, hier zu sein.
Und dann heißt es, der Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Und die Scheidungsrate geht hoch, wenn die Leute aus dem Urlaub wieder zurückkommen.
Ach, ich dachte immer, die Rente ist die schönste Zeit. Weil die arbeiten doch alle immer bis zur Rente oder sagen, wenn ich dann in Rente bin, dann mache ich. Ja, nur leider Gottes haben sie dann keine Aufgabe mehr und versterben dann gleich.
Ich habe mal einen sehr erschütterten Mann. Der saß bei mir und er hat einen Riesenschreck gekriegt, denn er hat zum 45. Geburtstag von seinem eigenen Vater, eine Karte bekommen. Und da stand vorne drauf nur noch 20 Jahre bis zur Rente. Und das ist ihm reingefahren. Da hat er gesagt, ich muss mich jetzt, glaube ich, auf den Weg machen. Eigentlich schön, ne?
Ich wäre so froh, wenn die Menschen das verstehen könnten. Ja. Manchmal sage ich zu den Leuten, also mal abgesehen davon, dass du jetzt sowas einer Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat, nicht erklären kannst. Ja, ist ganz klar. Aber wenn jetzt normale Menschen auf mich zukommen, die im normalen Leben stehen, oder man unterhält sich auch mit Leuten, die erstmal nicht wissen, was du so tust, dann ist es einfach so, dass ich sage, eigentlich ist in dem Moment, wo wir geboren werden, läuft die Uhr rückwärts. Und dann zählen schon die Tage. Und wir vergessen das und die Leute denken dann wirklich, okay, wenn ich in Rente bin, dann mache ich irgendwas Besonderes. Aber warum nutzen sie das nicht jetzt? Ich verstehe nicht, warum Menschen nicht einen Job haben, der einfach Spaß macht. Ja. Es würde so viel mehr Sinn ergeben, wenn sie tatsächlich den Sinn für sich erkennen würden. Ich bin noch nicht da, um zu knechten. Ich bin noch nicht da, um jedem zu gefallen. Aber genau das habt ihr wahrscheinlich auch erlebt. Aber ich bin so erzogen worden. Du musst gucken, dass es den anderen gefällt.
Ach so, ich glaube, das ist mir, glaube ich, nicht so explizit gesagt worden. Ich glaube, da habe ich mich einfach zu Beginn irgendwann eingereiht, wie so viele.
Ja, kennst du nicht den Spruch, was sagt der Nachbar, wenn dich einer sieht? Das habe ich ja ganz extrem doch, das erlebt.
Was sollen denn die Leute denken,
heißt der Spruch? Ja, genau, entschuldige, nicht der Nachbar, die Leute.
Was sollen denn die Leute denken?
Als ich gesagt habe, ich trete als Medium auf und gebe live Jenseitskontakte, werde ich den Spruch meiner Mutter niemals vergessen. Die hat gesagt, nicht unter deinem Namen und nicht hier im Ort.
Ja.
Dann zeigen die Leute mit Finger auf dich.
Ja, das ist etwas Anrüchiges. Und da waren wir ja schon mal, dass ich glaube, das ist das Thema Tod gehört mit zu den größten Tabus, die wir haben. Sex ist noch einer mehr. Da brauchst du nur das Wort Sex zu sagen, dann
ist schon fertig.
Ist für jede Perversion die Tür offen. Ne?
Genau.
Ja.
Wobei ich so schade finde, weil ich glaube, der Tod birgt so viel Schönes. Diese Sterbephase, das, was wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, birgt so viele Möglichkeiten, so viele, ich kann mich aussöhnen. Ich habe die Möglichkeit nochmal, auch in der Sterbephase, wenn ich mich tatsächlich mit dem Mensch beschäftige, der auch im Sterben liegt, wenn ich überhaupt will, mich mit so einer Situation beschäftigen will, ich könnte dem Menschen die Möglichkeit geben, sein Leben in einem positiven Ende zu reflektieren, beispielsweise. Und als meine Tante gestorben ist, habe ich zu ihr gesagt, okay, wir gehen ja alle irgendwann. Ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass wir irgendwann alle sterben. Wir müssen alle irgendwann aus diesem Körper. Aber wenn du jetzt weißt, du hast nur noch eine begrenzte Lebenszeit, was würdest du tun wollen? Was ist deine Bucketlist?
Guck mal, da geht's ja schon in die Richtung einer Begleitung rein. Für die meisten Menschen. Ich habe gerade, in mir rannte gerade so ein Refrain aus dem Lied, was ich im Radio oft höre, ist mir durch den Kopf gegangen. This is the end. Ich weiß gar nicht, worum es bei diesem Lied geht. Aber für die meisten Menschen bedeutet Tod das absolute Ende. Das ist eine Wand, gegen die wir gegenlaufen. Die Wand der Sinnlosigkeit. Und da ist dann Feierabend und Schluss mit. Und das ist wo vielleicht das Bild, was du mit der Uhr, die rückwärts läuft, könnte sein, dass es möglicherweise eine Verabredung ist, vorbestimmt, wie auch immer. Gibt ja verschiedene Sichtweisen. Auf jeden Fall ist es so, dass die meisten Menschen eben halt beim letzten Atemzug oder unsere Gesellschaft hört beim letzten Atemzug auf zu denken. Und das ist der Haken.
Dahin gehört ja auch die Angst.
Ja. Aber ein großer Teil der Angst.
Ich würde euch beide gerne mal ein bisschen runterbremsen. Du bist schon schnell. Du bist noch schneller und ihr rennt jetzt wie die Wahnsinnigen hier gerade beide. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich noch hin soll, weil ich bin ziemlich langsam.
Okay, wir drosseln.
Wir drosseln mal das ganze Tempo runter. Und das passt eigentlich schon ganz gut zu dem, was ich gerne mal wissen möchte. Ich habe heute Nacht mal so ein bisschen deinen Instagram-Account angeguckt, ganz neugierig, weil ich ja wissen wollte, wo wir eigentlich heute hinfahren. Und da ist mir aufgefallen, dass das sehr laut, also es wirkte sehr laut auf mich. Ne, weil du natürlich möchtest den Leuten was vermitteln. Und jetzt frage ich mich aber, für mich ist dieser ganze Bereich der geistigen Welt eigentlich was eher Stilles. Also ich fange vielleicht da an, auch, und da wart ihr jetzt gerade, wo ich euch jetzt gerade so fies abgebremst habe.
Nein, alles gut.
Dieser Moment des, also kurz bevor der Sterbende über die Schwelle geht und auch dann, wenn er gerade schon über die Schwelle gegangen ist, ist es das verdichtetste Lebendige, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Mhm. Also es ist eine unglaublich verdichtete, ganz und gar wesentliche Qualität hat das. Und alle Menschen, die daran beteiligt sind, werden in dem Moment so wesentlich wie wahrscheinlich vorher nicht und danach auch nicht mehr unbedingt, weil es einfach sich etwas ereignet, was sozusagen diese beiden Hüben und Drüben hier genau an der Schwelle eben zusammenholt. Und diese Stille, die den Verstorbenen dann umgibt, das ist eigentlich für mich immer so ein bisschen so eine Stille, wo ich denke, ja, da können wir uns dran anschließen und schon mal so hineinlauschen in das, was wo der jetzt eigentlich hingeht. Also wo in den Bereich, wo er mir ja vorausgeht, wohlgemerkt. Das finde ich immer ganz wichtig, weil das ist ja nicht etwas, ist ja nicht eine Krankheit, die kriege ich nicht oder so, sondern diese Schwelle, die überschreiten wir alle früher oder später. Und wir können schon mal so ein bisschen was vielleicht dabei lernen sogar, wenn wir eben dabei bleiben, möglichst. Mhm. Das ist ja mein ganz großes Anliegen, wofür ich brenne in meinem Beruf, dass ich finde, dabei bleiben ist alles. Also gemeinsam an dieser Stelle jetzt noch hier zusammenbleiben, den Verstorbenen schön machen, aufbauen und wieder Totenwache halten, wie wir das früher auch in, auch selbst in Deutschland war das früher gang und gäbe, mhm, eigentlich bis zu den Weltkriegen. Und sich dieser Stille eigentlich so ein bisschen, ja, schon mal vertraut machen. Und jetzt ist meine Frage so ein bisschen, wo ist die Stille, Susan? Also du bist ja ein sehr temperamentvoller Mensch, ganz toll, also wahnsinnig sympathisch.
Dankeschön.
Und du hast ja bestimmt auch ein, also wie ist das? Du hast eben schon gerade, ich wollte dich eigentlich fragen, wie ist das, wenn du morgens aufstehst? Aber du hast schon gesagt, du springst aus dem Bett.
Ich habe dann schon mit der geistigen Welt ein bisschen gearbeitet. Insofern, ja, die Stille war vorher. Für mich ist die Stille tatsächlich ein in sich gehen. Hm. Das ist für mich die Stille. Und du hast ja so schön gesagt, mein Instagram-Kanal ist so laut, ja, weil mittlerweile, du hast ja dann so viel auch zu tun, dass du jetzt nicht jeden Tag 35 Posts reintun kannst. Das heißt, was da halt meistens drüber läuft, sind die ganzen Veranstaltungen. Das empfindest du jetzt als laut oder?
Du verliest ja viel, glaube ich, auch diese Fragen, die an dich gestellt werden.
Das ist meine Facebook-Gruppe und die Menschen, da sind über 5000 Menschen drin, die Fragen haben und ich musste mir etwas einfallen lassen, um die Fragen beantworten zu können. Und dann habe ich festgestellt, es interessiert nicht nur die 5, die da drin sind, sondern auch die anderen. Und deswegen ist es so ein Gemisch. Und ich habe aufgehört, auf schöne Dinge zu achten oder damit es möglichst edel aussieht oder so. Das war mir völlig wurscht. Die Stille ist da. Die Stille lebe ich tatsächlich jeden Tag. Auch wenn ich nach außen hin eher so letztens habe ich gesagt, Duracell-Hase, da hat irgendjemand zu mir gesagt, ein junger Mensch weiß überhaupt gar nicht, was ein Duracell-Hase ist. Also ich bin schon, weißt du das noch?
Ich überlege gerade,
dieser klatschende Hase, der immer in der Werbung war, wo sie die Batterien dann rausgenommen haben, weil er vorher noch nicht mal klatschen konnte.
Ja, die Werbung habe ich wohl nicht gesehen, oder? Keine Ahnung.
Also Duracell heißt durchhalten.
Ich bin nur das HB-Männchen. Das
ist, ja, genau. So, und ich bin halt einfach so einer, ich habe immer Power im Hintern und habe den ganzen Tag Vollgas und viele Menschen haben tatsächlich damit ein Problem, wie du jetzt auch sagst. Hallo, ich bin
wieder einsam. Also ich würde jetzt nicht sagen Problem, aber...
Doch, mit der Geschwindigkeit auf jeden Fall.
Ja, das ist schon auffallen. Du bist schon wirklich potent. Also, ne? Ja, das sind ja Menschen, die unglaublich sozusagen leistungsfähig, heißt das ja, und bis an den Rand wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, muss es auch möglichst ausgefüllt sein, ne?
Aber diesmal tatsächlich nicht ausgefüllt mit Dingen, wo ich nicht weiß, was ich gerne tue, sondern ausgefüllt mit Hinweisen, Dingen, inklusive auch mal mittags 10 Minuten oder 20 Minuten meditieren, aber dann wirklich in die Stille gehen, mit der geistigen Welt, mit Verstorbenen zusammenarbeiten. Ich habe viele Jenseitskontakte, die ich gebe. Da bin ich natürlich auch nicht Susan. Ich eröffne das Gespräch als Susan, aber in dem Moment, wo ich dann die Verstorbenen durchgebe, mache ich quasi Platz und gebe ihnen die Möglichkeit, über mich oder durch mich zu sprechen, so dass ich da auch einen besonderen heiligen Raum wird dann in dem Moment kreiert. Also es ist viel laut, viel, aber auch genauso viel Stille. Und was mir viel wichtiger ist, ist die Freude.
Das ist wichtig, ne? Mhm. Und sag mal, wie meditierst du? Magst du es mal erzählen?
Kein Thema. Also die meisten verwechseln Meditation mit Entspannung. Es geht nicht in der Meditation um Entspannung. Also wenn du heute Entspannungsübungen machst, um dich aufzulockern, entspannt zu sein, dann merkst du, dass der Körper so schwer wird und du einfach wirklich körperlich auch entspannen kannst. Im Gegensatz zur Meditation, die ist kumulativ. Das heißt, du musst wirklich in der Stille zum Beispiel sitzen. Du musst auch gar nicht jetzt mit der geistigen Welt, mit irgendeinem Engel oder mit irgendeinem Verstorbenen arbeiten. Sondern einfach nur, wenn du sitzt und bleibst in deiner Energie, würde ich jetzt mal sagen, in deiner Wohlfühl-Oase sitzen, dann bist du schon in der Situation, dass du anfängst, mit dir als Seele zu arbeiten. Da haben aber auch schon viele das Thema, dass sie denken, was ich Seele, hallo ich Mensch, ich Körper. Aber das ist meine Sichtweise, dass du dann in dem Moment anfängst als Seele.
Ich habe früher mal den Begriff geprägt, weil ich viel auch Meditation angeleitet habe, dass ich so gesagt habe, der Atem ist das Fahrrad für die Seele.
Das ist es tatsächlich auch, weil der Verstand ja immer darum hopst und sagt genau. Dann...
Genau, und wenn ich dann schön atme, ne, dann je tiefer ich atme, je tiefer ich komme überhaupt, desto mehr Seele darf sich breit machen in meinem Körper drin.
Ja, und wenn ich dann anfange, tatsächlich mit diesen, auch mit der Atemtechnik geht man ja rein, dass mit der Körper auch oder Körper, Seele, Geist weiß, alles klar, jetzt geht's los. Aber wenn du dann tatsächlich bereit bist, dich öfter zu setzen, fällt es dir nicht nur viel leichter, in diesen Bereich reinzugehen, sondern es passieren dann auch sowas wie, früher hieß es der sechste Sinn, kennt ihr das noch, oder der siebte Sinn, wo dann so Informationen kommen, wo du denkst, hä, eigentlich ist das nicht aus meinem Repertoire. Es kommt tatsächlich Informationen, die aus, sagen wir mal, aus einem anderen Feld kommen. Ja, ist mal scheißegal, ob das jetzt ein Verstorbener ist oder das geistige Team oder irgendein Engel mit dir erzählt oder dein höheres Selbst. Es gibt ja ganz viele Bezeichnungen. Aber wenn du bereit bist, tatsächlich ja in die Stille, in dir, in dich reinzuhören, dann passiert nicht nach zweimal, aber wenn du bereit bist, das sagen wir mal nach einem Monat mindestens zu machen, fängt an, die Welt sich zu verändern. Du siehst die Welt mit anderen Augen, du bekommst andere Zugänge, du bekommst andere Informationen, aber es ist immer noch an dir, ob du die Informationen auch nutzen möchtest oder nicht. Und dann passieren so Kleinigkeiten. Du fährst auf der Autobahn rum, mein kennt jetzt nun auch jeder, und du düst jetzt da rum und denkst, oh, alles super, ich muss jetzt gleich in Hamburg sein. Und dann kommt eine Baustelle und auf einmal kriegst du so ein Gefühl von, fahr links. Und jetzt kommt dein Verstand und sagt, ach Blödsinn, wir sind rechts hier, Bombe. Und dann bleibst du rechts, du hast also nur diese Millisekunde gehabt mit dieser Information, hast die schön mit dem Verstand glatt gebügelt, bist rechts gefahren und um die nächste Kurve ist der Vollstau und die einzige Spur, die fährt, ist links.
Und du weißt ganz genau, dass du eben noch wusstest, ne? Du hättest mal links abbiegen sollen.
So, aber das sind die Momente, die es auch braucht, um überhaupt zu verstehen, dass du solche Informationen bekommst. Und wenn du im Alltag natürlich sehr laut bist, und du hast ja jetzt festgestellt, ich bin auch so sehr laut, aber wenn du im Alltag sehr laut bist und sehr unachtsam mit sowas umgehst, dann hörst du diese Stimme zwar, tust sie aber sofort meinem Verstand auf die Seite.
Du hast vorhin gesagt, ihr beide kanntet euch ja schon.
Ja, wir haben uns mal kennengelernt.
Und da hast du gesagt, wir beide glauben das Gleiche. Und da habe ich noch so, da konnte ich nicht so schnell dazwischen kommen. Da wollte ich dich gern fragen, liegen Glauben und Wissen eigentlich sehr eng beieinander oder wo ist da der Unterschied?
Also das ist übrigens eine super Frage. Wissen ist ja so ein Ding, der eine weiß das, der andere weiß das und jeder glaubt dann, er weiß alles. Was ich damit meinte, als ich das gesagt habe, ist, wir haben uns über unsere Arbeitsweisen, über unsere Philosophien, ist vielleicht das bessere Wort, ausgetauscht.
Ja.
Und haben über diese Philosophie festgestellt, dass wir so weit mit dem, was wir erlebt haben, erfahren haben und über dieses erfahrene Denken, dass wir da nicht so weit auseinander liegen. Aber jeder von uns eine andere Begrifflichkeit hat. Jetzt frag mich nicht nach diesen unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die habe ich nicht mehr auf dem Zettel, aber ich weiß noch, dass es so war.
Das hast du eben auch schon gesagt und ich glaube, dass manchmal ringen wir dann so und sagen so, ja, ich würde das so bezeichnen, das kann dann nebeneinander stehen bleiben.
Jetzt kommt für mich noch in meiner Erfahrung etwas dazu und das ist, das nennen wir Vertrauen, das eigentlich zwischen Glauben und Wissen da vielleicht sowas wie Vertrauen, also zum Beispiel dieser Moment, wenn ich dein Beispiel von der Autobahn jetzt nochmal nehme, dass ich auch Vertrauen habe in diese Stimme, die mir sagt, jetzt fahr links. Also sprich, dass ich auch Vertrauen habe in der Meditation, um da jetzt auch nochmal wieder hin zurückzukommen. Du baust dann diese Energie, hast du es, glaube ich, gerade genannt.
Also
das wird auch ja verdichtet in uns dann, da verdichtet sich ja etwas. Und dann das nötige Vertrauen zu haben, das, glaube ich, ist auch gar nicht so ohne weiteres, wie soll ich sagen, das ist für viele, die jetzt nicht geübt sind da drin und denen es vielleicht neu ist, überhaupt diese Innenschau einzunehmen, dass es ihnen vielleicht am Vertrauen fehlt an der Stelle, dann auch das ernst zu nehmen, was da vielleicht als siebter Sinn oder als Eingebung kommt.
Ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen, weil als allererstes, bevor du dich überhaupt setzt, musst du dich da mal öffnen, dass überhaupt was passieren kann, ohne zu wissen, was überhaupt passieren wird. Das heißt, einfach nur eine gewisse Offenheit mitbringen. Vielleicht kann man das auch als Vertrauen bezeichnen, weil alles, was irgendwie unsichtbar ist, können wir erstmal so nicht wahrnehmen. Und wenn wir sowieso nicht gelernt haben, diese feinen Energien um uns herum wahrzunehmen, ist es erstmal gar nicht wirklich da, obwohl es da ist. In dem Moment, wo ich mich setze, ich glaube nicht, dass ich angefangen habe, dass ich sofort Vertrauen hatte. Weil als ich in England war und immer gesagt wurde, es gibt sowas wie dein geistiges Team, die Verstorbenen stehen um dich herum, kann ich nur aus meiner menschlichen Susensicht sagen, das ist schön, dass alle anderen das wussten. Ich wusste es auch, gesehen, gespürt habe ich gar nichts. So, und das war mein Beginn. Und ich habe dann wirklich jeden Tag gesessen, Klammer auf, Klammer zu, meditiert, mit der geistigen Welt, mit meiner Energie gearbeitet. Und original, es hat 3 Jahre gedauert, bevor ich für mich verstanden habe, was es überhaupt wirklich ist.
Und vor allem, ich glaube, du hast vorhin mit einer Bemerkung was ganz Wichtiges gesagt. Du musst immer noch dein Selbst haben, um zu entscheiden. Denn es kann auch jede Menge scheinbare intuitive Wahrnehmung passieren und da kommt der größte Scheiß bei raus.
Ja, und wir müssen gucken, dass wir jetzt nicht abschweifen, weil wir haben ja in dem Markt oder in dem Markt, in dem ich arbeite, wobei es in jedem Markt ja so ist, hast du auch genug Scharlatane. So, und das, was ich meinen Leuten immer sage oder Menschen auch überhaupt mitgebe, ist, jeder von euch hat sowas wie ein Bauchgefühl. Jeder.
Ich nenne es Intuition.
Ja, aber die meisten haben schon ein Problem mit dem Wort Intuition. Deswegen Bauchgefühl kann eigentlich tatsächlich fast jeder nehmen. Und wenn ich so ein bisschen auf mein Bauchgefühl höre, ist es weich und warm, kann ich damit gut umgehen? Oder nehme ich das einfach so für mich auf und fühle mich aber trotzdem eng? Dann gehe ich schon gegen mich selber. Das ist eigentlich nicht meine Wahrheit. Und ich glaube, dass jeder bereit sein muss, für sich herauszufinden, ist es eine Information, die für mich wirklich stimmig ist oder nicht?
Genau, das muss ich überprüfen. Nur weil es in einer Zeitung steht, heißt das nicht, dass es stimmt.
So ging es mir mit vielen Dingen. Also ich weiß nicht, inwieweit eure Zuhörer in diesem Bereich jetzt das wissen. Sensitiv wird bezeichnet, wenn du Energien lesen kannst. Dazu gehören Menschen, die vor dir sitzen, wie euch beide. Der Hund, der hier rumliegt, den könnte ich auch lesen, könnte gucken, geht's ihm jetzt gut, fehlt ihm irgendwas, sowas. Du kannst aber auch Raumenergien lesen. was auch eigentlich vielen bekannt ist, weil du kommst in einen Raum, wo sich zwei gestritten haben und denkst, hui, ist aber dicke Luft und warst gar nicht vorher dabei. Das heißt, wir lesen quasi immer schon Energien, haben aber überhaupt keinen Schimmer davon.
Genau.
Das ist sensitiv. Mhm. Und in England wurde immer gesagt, es sind alle sensitiv, also können alle Raumenergien, menschliche Energien, tierische Energien, Pflanzen und so lesen. Aber sie haben gesagt, nicht jeder ist medial. Und dann habe ich damals schon gedacht, hä, für mich stimmt das nicht. Das würde ja bedeuten, Medialität bedeutet, dass du über die Sensitivität hinaus einen Zugang zur geistigen Welt, zu Verstorbenen, zu Engeln, zu Geistwesen hast. So, und da wurde gesagt, nicht jeder kann das. Und diese Information hat mir jahrelang Probleme bereitet, weil ich immer gesagt habe, das stimmt für mich nicht. Und ich weiß auch, dass viele Medien, die wirklich viel bekannter sind als ich, gesagt haben, Sensitivität ja, Medialität hat nicht jeder. Ich behaupte, Medialität hat jeder. Jeder kann mit seinem Verstorbenen, wenn er denn möchte, ist die Voraussetzung, kommunizieren. Jeder kann dieses, was du vorhin so schön beschrieben hast, als diesen besonderen Raum, der entsteht, wenn jemand stirbt, diese besondere Atmosphäre, die dann in dem Moment entsteht, wenn die Welten sich treffen und vereinen. Wenn die Welten sich treffen und sich so, wie sagt man denn, nicht vereinen, miteinander verschmelzen, das ist ja was ganz Besonderes. Wenn
sich das verdichtet, habe ich vorhin
gesagt. Ja, genau. Wenn das passiert, ist es ja was ganz, ganz Besonderes. Und da gehen wir ja schon in den Bereich der Medialität über. Das würde ja bedeuten, dass die Leute das gar nicht wahrnehmen könnten.
Oder auch, ich nenne das ja auch einen Kanal. Also das eigentlich in dem Moment, wo ein Mensch geht, dann öffnet sich wie so eine Art Kanal.
Wie so eine Art Portal.
Ja,
mhm.
Ja, da geht der durch und alle, die da beistehen und vor allen Dingen diejenigen, die in Liebe mit dem, der da geht, verbunden sind, das ist was ganz Entscheidendes, die spüren das. Oder aber eben natürlich vor allen Dingen die sensitiv sind. Und da möchte ich nochmal eben einhaken, was du gesagt hast. Du behauptest, jeder Mensch sei medial. Da kommt mir sofort Beuys in den Sinn. Das habe ich ja hier schon öfter gesagt. Das ist ja eins meiner ganz, ich schätze den einfach sehr. Und er sagt ja, jeder Mensch sei
Künstler. Das ist doch der mit der Butter, oder? Mit der Butter in der Badewanne,
Beuys. Mit der Butter und mit dem Filz und so, ne? Der sagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Also, und das erinnert mich jetzt so ein bisschen, dass wir eigentlich, das ist ja, also worauf er sich bezieht, ist das Schöpferische in uns. Und das hat ja mit dem Medialsein, ist ja wahrscheinlich so eine ähnliche Richtung.
Ich finde es extrem krass, weil in meinem Markt oder in diesem Marktbereich, in dem ich mich befinde, wird natürlich auch extrem viel Geld verdient. Mhm. Und du kannst natürlich noch mehr Geld verdienen, wenn du den Leuten weismachen willst, dass du erstmal dafür etwas tun musst, um zum Beispiel hell sehen zu können.
Das hat mir ganz besonders auch gefallen, als wir uns getroffen haben, dass es eben halt heißt, du bist bestrebt, es den Menschen selber beizubringen. Das ist auch mein Bestreben. Und meins, ich sage,
ja, wir sind natürlich hier selbstverständlich.
Total, das kommt ja nicht von ungefähr. Euer Verstorbener, ich zeige euch, wie es geht. Ihr könnt selber schön machen.
Exakt.
Und selber singen und selber sprechen.
Und das wusste ich im Übrigen auch nicht, dass es geht, dass man selber als Familie den Verstorbenen nochmal waschen und herrichten. Das hat nie irgendeiner erzählt. Entschuldige.
Ja. Nee, alles klar. Und diese, jetzt bin ich, habe ich völlig einen Faden verloren.
Faden leider verloren.
Aber das macht überhaupt nichts. Ich finde ihn gleich wieder. Das heißt, ich nenne das Ganze, was du ja gesagt hast, Intuition, Sensitivität, oder was hast du gesagt?
Ich habe gesagt Medialität.
Medialität und so weiter. Ich nenne das immer online gehen. Mit modernen Worten, das finde ich. Und ich habe da so ein kleines Beispiel für, um Menschen den Verstand und die Intuition und um eine Möglichkeit zu geben, die zu unterscheiden, dass ich dann in meinen Gruppen frage ich immer nach, mal eben Finger hoch, welche aus unserer Runde ist schon mal zum Traualtar gegangen und hat gewusst, das ist nicht richtig? Und dann melden sich mehrere immer.
Ich melde mich auch.
Zwei.
Meine erste Ehe hätte ich auch mal direkt lassen können. Und ich habe es schon gehört lassen. Ja, genau, das ist genau der Punkt.
Was ist der Punkt? Und das ist der Unterschied.
Und ich nochmal, ich weiß vielmehr, dass jeder das kann. Das ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ach, die Susan inkarniert jetzt hier, der rollen wir mal alle goldenen Eier ins Nest und die kann das mit Medialität und kann mit Verstorbenen kommunizieren. Und bei allen anderen lassen wir das weg. Das ist nicht der Fall.
Ja, aber hat das denn nicht mit unserer aufgeklärten Klugscheißer-Gesellschaft was zu tun, also mit der materialistischen?
Weil letztlich ist das ja die Beziehung zu sich selbst. Also sprich, du nennst es Bauchgefühl, ich nenne es Intuition. Also diese Beziehung zu meinem hohen Selbst, jetzt nochmal deutlicher ausgesprochen, wenn ich da wirklich anwesend bin und wirklich sozusagen von meinem Alltags-Ich oder meinem, sagen wir mal, kleinen Alltagswillen in den hohen Willen, also in mein hohes Selbst komme und gucke, wo sozusagen, das ist ja dieses Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner, da drückt sich das ja auch so ein bisschen drin aus. Also sprich, wo wenn ich meinen Willen, den kann ich auch ruhig haben, aber wenn ich immer wieder gucke, ja, passt das überhaupt in das Höhere? Also ist das eigentlich richtig, was ich hier tue, oder ist das nur, lebe ich mich nur gerade aus? Und wenn diese Beziehung sozusagen geübt ist, oder wenn ich da, sage ich mal, manche können das ja von sich aus, sie müssen das nicht üben, sondern die haben das einfach drauf. Und aber wenn ich so aufwachse, dass ich also schon ganz früh, das hatten wir in dem Gespräch mit Birte sehr schön, Birte Fintelmann, wo es darum geht, Kinder zu erziehen, dass auch in der Kindererziehung ist es ja oft ganz wichtig, die Kinder eigentlich künstlerisch zu erziehen, sprich, also ihnen auch einen Raum sozusagen eigentlich zu schaffen, dass sie nicht so früh in den Verstand kommen und diesen Verstand in einer Weise sozusagen zu früh eigentlich beziehen. Und dadurch eigentlich etwas ganz kaputt geht, was sie eben doch noch mitgebracht hatten.
Ja, aber wir sind ja alle in dieser Leistungsgesellschaft groß geworden, das bin ich doch auch. Und da wird ja nicht gefragt, hast du sowas wie ein Bauchgefühl, interessiert der ja kein Mensch. Interessiert kein Mensch, ob du eine Intuition hast, du musst funktionieren, darum geht's. Du musst Leistung bringen, gut sein. Ich erinnere, meine Mutter hat immer gesagt, 3 ist eine schlechte Note. Was glaubst du, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich eine 3+ hatte oder eine 3- hatte? Dann habe ich schon bei einer 4 schon Angst, nach Hause zu gehen. Also so bin ich ja erzogen worden. Und dennoch behaupte ich, jeder hat das, weil es ist aber an dir, ob du wirklich in der Lage bist, vielleicht auch durch schwere Situationen, die hat auch jeder von uns. Jeder hat irgendwelche Schwierigkeiten erlebt, ob das finanzielle sind, gesundheitliche, Tode, was auch immer. Es ist ja jetzt nicht so, dass jeder mit einem leuchtenden Fähnchen durch das Leben rennt, ja, und alles ist supi, sondern wir sind ja hier, um Erfahrungen zu machen. Und da kommt wieder der freie Wille, ich entscheide, was ich an Erfahrungen dann noch zulassen will und wo ich mich vielleicht auch selbst innerlich anders entscheiden möchte.
Naja, vor allem ist es so, ich habe mich jetzt gerade für einen Kurs, den ich gegeben habe, mit Homosexualität, nur zum Beispiel, als kleines Beispiel, mit Homosexualität und Suizidalität im Tierreich beschäftigt. Und da ist mittlerweile alles über den Haufen geschmissen, was vielleicht noch vor 30 Jahren Gültigkeit hatte. Vor 30 Jahren haben die Leute aber gesagt, die WissenschaftlerInnen, die haben gesagt, das wissen wir. Und Pustekuchen, das wissen sie nicht. Das heißt, es hat sich mittlerweile, haben sich ganz, ganz viele Situationen einfach auf den Kopf gestellt, wo es heißt, ach, heute sind wir klüger. Das heißt, wir können aus der Zeit immer nur das nehmen, was derjenige weiß. Und was ist denn, und ich sage immer, ich mache dazu immer diese Handbewegung, so, ich sage, das steht 50-50. Und diejenigen, die behaupten, dass sie was wissen, entweder gilt das Glauben für beide Seiten oder das Wissen auch.
Früher hat man gedacht in der Wissenschaft, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, ich bin ja froh, dass sie da schon mal drüber weg sind. Ja. Ja? Aber so ist es mit jedem anderen Bereich auch. Alles, was man nicht sehen kann, was man selber nicht wahrnehmen kann, was man nicht erklären kann, muss erstmal wissenschaftlich untersucht werden. Und dann wird nur der Wissenschaft geglaubt. Und erst wenn die Wissenschaft tatsächlich mal für sich eine andere Erfahrung gemacht hat, dann geht es in die nächste Richtung.
Ja, und da, wollte ich gerade sagen, ist das Erfahrungsfeld, ne? Das ist das Entscheidende, dass man Menschen eigentlich in die Lage versetzt, dass sie Erfahrungen machen können.
Exakt. Und das ist genau wieder mein Job. Oder auch dein oder Job. Oder auch deiner. Genau, wir können uns ja die Hand geben. Ja, tatsächlich. Weil es nutzt nichts, wenn du irgendwas nur liest oder nur siehst. Du musst selber in die Erfahrung kommen.
Das ist das Entscheidendste überhaupt. Ja. Sonst kann mir ja einer viel erzählen.
Genau.
Und das ist etwas, Susan, was mich auch sehr überzeugt hat bei dir, weil ich weiß, ich habe immer die Unterscheidung gemacht, da früher, wie viele Medien ich kennengelernt habe, und die haben aber das Gegenüber von sich abhängig gemacht, weil sie nämlich gesagt haben, wenn du irgendwas wissen wolltest, musstest du praktisch zum Telefon zu die Person als Mittler nehmen. Und als du gesagt hast, so das vertrittst, dass du sagst, nur jeder Mensch kann es, alle Menschen können es, da habe ich gedacht, ja, das gefällt mir gut.
Ich habe es schon gehasst, als Kind abhängig zu sein. Ich fand es schon immer total furchtbar. Und ich komme ja nun aus einem Elternhaus, wo dann die Frau immer vom Mann abhängig war. Das heißt, mein erstes Privileg war schon mal selber alles so zu machen, um keinerlei Abhängigkeiten zu haben. Und ja, du hast recht, es gibt ganz viele, aber das gibt es natürlich in anderen Berufen auch, wo du immer wieder gezwungen bist, denjenigen zu kontaktieren gegen Geld, wie auch immer, um die nächsten Informationen zu haben. Ja. Bei mir ist es tatsächlich völlig anders. Ich möchte auch nicht, wenn ich einen Jenseitskontakt gebe, dass der Mensch von diesem Jenseitskontakt abhängig ist. Das kannst du ja entsprechend so machen, dass der Mensch das Gefühl hat, er muss jede Woche einen bei dir buchen. Das ist nicht meine Welt. Ich möchte, dass jeder versteht, dass er selber die Möglichkeiten hat und selber die Chance hat.
Ja, finde ich sehr schön.
Das ist aber, das ist zum Beispiel schon sowas, das bin einfach ich.
Hm. Ja. Wie machst du das?
Was meinst du, wie machst du
das? Also wie vermittelst du einem Menschen konkret, wie er das selber machen kann? Am liebsten hatte ich schon auf dem Weg hierher, muss ich ehrlich sagen, gedacht, wir könnten hier jetzt mal, du könntest mal so eine kleine Session zum Beispiel mit mir machen, hier vor laufender Kamera.
Das machen wir natürlich nie.
Nein,
ich sag nur, also du musst es so sehen. Für diesen Moment braucht es einen besonderen Raum. Es braucht eine besondere Atmosphäre. Es braucht auch für mich eine besondere Vorbereitung. Und Franziska, es ist ja so, dass ganz viele Leute, was weiß ich stehe in Frankfurt, ich sitze in irgendeiner Gaststätte, da kommt irgendeine Mutti dazu, dann sagt die Nachbarin, hier, das ist Susan, meine Freundin, die ist Medium, und dann ist sofort die Frage, wie geht's meiner Oma?
Mhm. Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Wo du dann denkst, hallo, ich hoffe gut, ja. Also, wo ich kann natürlich jetzt auch sagen, ja, der geht super, aber ist das denn die Antwort, die jemand haben will? Nochmal, ich bin beweisführendes Medium. Das bedeutet, der Verstorbene muss sich dann auch mal zu mir bemühen, ja, und nicht nur irgendwie von der geistigen Welt kurz winken und sagen, mir geht's gut, sondern der muss sich dann zu mir bemühen und muss mir die Informationen auch geben, damit Claudia weiß, es ist ihre Tochter. Da müssen Informationen fließen und das kann jetzt nicht nur sein, ich bin deine Tochter, da musst du einfach viel mehr kommen an Infos.
Das ist der Unterschied zu KI.
KI ist dann irgendwann aufgeschmissen mit der Nummer.
Dann ist KI aufgeschmissen, aber
wobei,
richtig.
Viele Menschen behaupten ja, es gibt ja ganz viele Skeptiker und gerade in meinem Bereich ist es ja super, ja. Die sagen dann, die hat es alles gegoogelt. Wie soll ich denn, wenn ich jetzt live Jenseitskontakte gebe und 50, 100 Leute sind im Raum, wenn ich gar nicht weiß, wer kommt, ist schon mal die erste Frage, wie soll ich denn googeln, wer das ist? Zweitens, wie soll ich denn die Lebenszusammensetzungen, die Verstorbenen zu demjenigen, wie soll man das denn googeln? Die Leute verstehen gar nicht, was da passiert. Am Wochenende in Köln war ganz süß. Ich habe jemanden, der jetzt neu für mich arbeitet, der schneidet also meine Filme. Und der war jetzt dabei, hat auch gesagt, ich helfe dir, mach die Kamera, Musik und so weiter und so fort. Und dann sagte seine Frau zum Schluss, und wie war's für dich? Und dann sagte er so, also sie kann schon gut Menschen lesen.
Mhm.
Dann hat sie gesagt, woher soll sie das denn wissen? Sie weiß ja gar nicht, wer kommt. Ja, aber dann kann ich mir das nicht erklären.
Mhm.
Und da sind Namen durchgegeben worden, das sind Verhältnisse durchgegeben worden. Da kamen Familienmitglieder, da stand auf einmal ein Hund neben mir und habe ich gesagt, ich habe hier einen Labrador stehen. Also verstehst du, so Informationen, die einfach jetzt auch nicht auf jeden und alle passen. Mhm. Und das kann man nicht erklären mit, die kann gut Menschen lesen. Woher soll ich denn wissen, dass der Onkel in der geistigen Welt Heinz heißt und der mit einem blauen Kanarienvogel um die Ecke biegt?
Hm.
Jetzt habe ich euch völlig aus dem Tritt gebracht, gell?
Nein, überhaupt nicht. Absolut nicht.
Okay. Nee, das ist vollkommen
klar. Ich lasse mir das gerade hier so in aller Ruhe, habe ich den Kanarienvogel gesehen jetzt und Heinz und den Labrador.
Die Verstorbenen müssen sich beweisen. Und in diesen Kontakten geht es darum, dass du wirklich verstehst, dass das kein Fake ist. Und wie machen die Verstorbenen das? Indem sie Dinge sagen, die du nicht weißt.
Ja.
Beispielsweise hatte ich in einem Kontakt, das ist eine superschöne Geschichte, die Tochter war in dem Kontakt und wollte Kontakt zu ihrem Vater. Nochmal, ich kann jetzt nicht sagen, lieber Papa, sieh mal zu, dass du jetzt hier neben mich dich stellst, damit ich dich hier durchgeben kann. Wir können das gerne in die geistige Welt rausgeben, aber die entscheiden, wer kommt, nicht ich. Ich bin hier nur der Kanal, wie du es schön gesagt hast. Der Kontakt kam zustande, neben ihrem Vater kamen auch noch welche andere. Aber der Vater gab einen Beweis durch, wo sie sagen musste, ich habe keine Ahnung. Der sagte, es gibt eine hellblaue Werkzeugkiste. In dieser Werkzeugkiste ist nicht nur mein Werkzeug drin, aber von mir ist noch ein Hammer drin und eine rote, wie heißen die Dinger, Rohrzange? Sowas. Da sagte die Tochter, ja, keine Ahnung. Da habe ich zu ihr gesagt, Ich habe dir von Anfang an gesagt, es gibt 10%, ungefähr 5-10%, die musst du im Nachgang suchen. Bis jetzt, und es klingt völlig überheblich, ist alles gefunden worden. Ist eine Frage der Zeit. 2 Monate später bekam ich eine E-Mail, hat sie mir geschrieben: Susan, du hast völlig recht gehabt, ich habe meinen Onkel getroffen, also der Vater, der Bruder des Vaters, der übrigens auch fand, Tod ist Tod und Jenseits alles Schwachsinn. Und mit dem hat sie zusammengesessen und hat gesagt, dass sie sowas gebucht hatte. War er super skeptisch und sagte, naja, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Kram. Mhm. Und dann sagte sie, aber ich habe eine Frage. Der Papa hat eine hellblaue Werkzeugkiste gezeigt. Und dann fiel dem das erste Mal die Farbe aus dem Gesicht. Und dann hat er zu ihr gesagt, komm mal bitte mit. Und dann ist er an sein Auto gegangen, hat die Klappe aufgemacht und da war eine hellblaue Werkzeugkiste drin. Und in dieser hellblauen Werkzeugkiste war
der Hammer und die Rollzange.
So, jetzt kommt ihr. Das ist ein Jenseitskontakt.
Genau. Ja.
Und manchmal ist es wirklich, also nicht jeder Jenseitskontakt ist auch mega emotional, dass die alle weinen wie die Schlosshunde. Es gibt auch Jenseitskontakte, die sind so lustig, da schmeißen wir uns wirklich weg, ja. Letztens hat einer gezeigt, dass er Geld versteckt hat, aber die Familie es gefunden hat. Das fand ich auch zum Beispiel mega lustig, ja. Solche Dinge, es kann alles Mögliche sein, aber der Mensch, der da sitzt, braucht eine bestimmte Offenheit. Es geht nicht so, dass der mit einer Liste da kommt und sagt, ich habe jetzt 20 Fragen, der soll mir die jetzt mal beantworten. Ich bin nicht das Lost and Found Büro, wo man dann mal verschwundene Schmuckstücke, ja. Testament oder so ein Kram suchen kann. Ja.
Mhm. Ja. Also ich kann jetzt schon mal sagen, mir ist das jetzt so rein von meinem intuitiven Gefühl viel zu konkret, also auf eine Art oder viel zu alltäglich. Also jetzt zum Beispiel, ne, dieser hellblaue Kasten mit der Rohrzange und so, weil ich vielleicht so, ich bin ja auch Schöngeist, gebe ich ja zu, und habe eine gewisse auch geistige Ästhetik an der Stelle und sehe vielleicht immer eher so den geistigen Aspekt, gerne auch sogar hier auf der Erde. Das ist mir dann sowieso immer alles hier viel zu materialistisch und so. Aber jetzt auch in Bezug auf die geistige Welt. Und dann denke ich eher, ja, die Verstorbenen, die bewegen sich eigentlich in einem Raum, wo sie gar nicht mehr so interessiert sind an dem, was wir hier tun.
Nein. Also,
das siehst du anders.
Das sehe ich völlig anders, tatsächlich, aber nicht aus Wissen heraus, sondern tatsächlich aus Erfahrung heraus. Also, das klingt jetzt auch wieder völlig daneben, ja, aber gut. Ich glaube, in meinem Leben habe ich bis jetzt ungefähr 4.500 Kontakte gegeben. Mhm. Also auch jetzt nicht nur 2, wo man mal sagen kann, so. Und ich habe eine völlig andere Form der Zusammenarbeit wie manch andere. Das heißt, ich habe auch durch außerkörperliche Erfahrungen diese Bereiche sehen dürfen und erfahren dürfen. Und es gibt einfach Bereiche, in denen die Verstorbenen so weiterleben, wie sie hier auch leben.
Das ist genau meine Überzeugung, glaube ich auch. Denn ich frage mich, müsste man eigentlich, wenn man ganz drastisch ist, und ich bin nicht ja ab und zu, dass ich dann die Frage stelle, ob Adolf Hitler immer noch Nazi ist?
Das kommt drauf an, auf welcher Ebene er ist und genau. In welchem Bewusstsein er gerade ist.
Und das ist genau das, wo ich glaube, wenn wir alle tatsächlich richtig weise und klug und vergeistigt und weise, wenn denn wären, wären wir doch blöd, wenn wir hier rumlaufen.
Aber wir freuen uns doch über so einen Schöngeist. Ich meine, wenn jeder so ein Schöngeist wäre wie du, da wäre die Welt echt geil.
Also ich weiß, oder ich habe einfach natürlich auch immer wieder mich an der Stelle interessiert für die geistige Welt und für diejenigen, die darüber etwas wissen, was da auf uns zukommt. Und es gibt zum Beispiel die Idee, dass wir, wenn wir gestorben sind, also das bezieht sich jetzt auf unser Gewissen, dass wir dann eigentlich empfinden, also eigentlich hineingehen in das, was die anderen Menschen empfunden haben, denen ich auf der Erde vielleicht jetzt im Negativen oder möglicherweise auch im Positiven begegnet bin. Und dadurch, dass ich dann sozusagen
das durcharbeite
und ja eine andere Perspektive kriege, kann ich mich läutern, wenn du so willst.
Das nennt sich in meinem Jargon Lebensrückblick oder Lebensfilm. Mhm. Aber ich darf dir sagen, wenn der jetzt hier total stur auf dem, so ein richtig sturer alter Bock, du glaubst doch nicht im Ernst, dass der in die
das macht der nicht, ne?
Nein, das macht er doch nicht gleich. Der braucht noch ein paar Runden da drüben, bevor der da gleich
hinläuft. Das habe ich auch nicht gedacht, also weil ich grundsätzlich nicht davon ausgehe, dass alles für alle gleich ist. Ja, schon auf der Erde nicht so und es wird
das
auch da
drüben. Das denken aber tatsächlich
so
die meisten. Die meisten denken, wenn sie auch hier in diesem materialistischen Weltbild mit hochgekrempelten Armen und Ellbogen unterwegs sind, die denken tatsächlich, das läuft im Jenseits genauso und ich suche mir die beste Liege am besten Pool aus und wenn ich darüber komme, dann wartet der beste Platz auf mich und die Antwort ist nein.
Und das Erlebnis am eigenen Leib zu erleben, was du ausgeteilt hast, also Kamaloka pur, das führt doch nicht unbedingt zur Einsicht. Das hat ja, das würde bedeuten, dass wir Menschen einsichtsfähig sind und das zweifle ich ehrlich gesagt an.
Als Mensch schon, aber als Seele irgendwann schon. Also jeder,
irgendwann.
Die geistige Welt sagt, jeder kommt dahin, aber
irgendwann.
Also das kann ja dauern. Aber gerade das Schöne, das finde ich auch das Überzeugende an diesem Gedanken, dass wenn ich jetzt in meinem Leben aus irgendwelchen völlig ungerechtfertigten Gründen eine Kassiererin im Supermarkt flach gemacht habe, also weil ich vielleicht geladen war oder so und die Arme kann gar nichts dafür, kann es sein, dass ich nachtodlich empfinde, also diejenige bin sozusagen, die empfindet, was die empfunden hat, als ich das gemacht habe. Und natürlich würde es doch bei mir dazu führen, dass ich einsehe, oh Gott, was habe ich denn da gemacht?
Bei oder dir nicht? Ja.
Also es ist schon so, dass sie sagen, wie gesagt, du brauchst ein bestimmtes Bewusstsein oder wie kann man es normaler formulieren?
Bist du überhaupt in der Lage,
sowas wie diese Rückschau für dich zu machen? Und die Rückschau ist einmal aus der Sicht, wie du wirklich gelebt hast, wie du gedacht hast, was du gesagt hast, was du gemacht hast, wie du gefühlt hast. Das ist nur eine Sicht. Und dann hast du aber die multidimensionale Sicht. Das heißt, dann gehst du quasi in die Sichtweisen der anderen. Und dann fühlst du auch, wenn du jemandem Leid zugefügt hast, fühlst du nicht nur, wie das für denjenigen war, was der gedacht hat, was der gefühlt hat, sondern auch, wie das für dein Umfeld war. Und für mich ist das Prinzip, es gibt ja kosmische Gesetze, es gibt ja auch Naturgesetze, aber es gibt auch ganz viele kosmische Gesetze. Und da ist zum Beispiel eins, ist das Resonanzgesetz. Wie es in den Wald reinruft, so halt es auch wieder zurück. Das heißt, wenn du hier irgendwelchen Blödsinn gemacht hast in diesem Körper, dann muss das irgendwann zum Ausgleich kommen. Und die eine Möglichkeit ist über den Lebensfilm. Die andere Möglichkeit ist, und das finde ich immer so spannend bei meinem Job, und da gibt's auch genug Kollegen und Kolleginnen, die sagen, nee, das ist für mich nicht so, darf so sein, für die muss es ja nicht so sein, für mich ist es so. Auch in der Zusammenarbeit mit den Verstorbenen findet viel Win-Win statt, für beide Seiten. Es ist nicht nur so, dass ich bete für den Verstorbenen, damit es dem besser geht, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem zusammenzuarbeiten, dann habe ich auch die Möglichkeit, Dinge aufzulösen, die ich vielleicht hier in dem Leben nicht mehr auflösen konnte. Und damit, also es sind ja aus meiner Sicht alles Energieebenen. Es gibt auch sowas wie, verstehe schon, warum es sowas wie eine Hölle als Bezeichnung gibt, weil wenn du jetzt einen Mensch nimmst, und zum Glück sind jetzt nicht alle so blöd drauf, ja, aber wenn du jetzt jemanden nimmst, der alles Mögliche ermordet, gequält, immer nur nach seinen Modalitäten gelebt hat und dem das Leben total von anderen scheißegal war, dann kann der ja nicht irgendwie aus Resonanzgesetz den besten Platz da drüben kriegen. Das heißt, die kommen dann auch auf Ebenen an, die wir aus kirchlicher Sicht als Hölle beschreiben würden. Das heißt, seiner Resonanz entsprechend. Nur dann fällt der Körper als Resonanzpuffer weg. Das heißt, dann muss ich mich dann diesen Ebenen auch stellen.
Genau, sind Bewusstseinszustände, Himmel und Hölle.
Und du hast wie hier auch immer die Möglichkeit, dein Bewusstsein zu ändern, deine Meinung zu ändern, deine Sichtweise zu ändern. Ich nenne das immer so schön, da hat einer ein Licht angeschraubt an meinem Kronleuchter, ich habe es jetzt endlich verstanden, also Aha-Effekte. Und nur wenn ich einen Aha-Effekt habe, bin ich bereit, was zu ändern. Sonst laufe ich stur weiter.
Ich glaube das genau so auch. Es wäre so schön, wenn es anders wäre.
Aber irgendwo muss ja diese ganze Boshaftigkeit auch hin. Das kann ja jetzt nicht mit dem Sterben einfach weg sein. Und ich habe mich am Anfang zum Beispiel gefragt, wenn das jetzt hier nicht zu weit führt, warum ich keine Vollidioten-Verstorbenen am Start habe. Warum gebe ich denn nur liebevolle Nette durch? Wo sind denn die ganzen Idioten hin? Und die Antwort ist, dass meine Resonanzebene das gar nicht hergibt. Ich habe einmal, und das war wirklich ein ganz schwieriger Jenseitskontakt, da saß eine Frau vor mir, die wollte zwei oder drei ganz liebe Verstorbene gerne von denen hören. Und meistens wissen die auch, die kriegen auch in diesen Jenseitskontakten die Bestätigung, dass sie sowieso schon Kontakt haben. Das ist aber auch so ein Ding, ja. Die bekommen bestätigt, das Licht, was geflackert hat, war ich so. Und dann passierte etwas, das war für mich der absolute Knaller. Ich sah dann die drei Personen, die ich durchgegeben habe, die gingen wie auseinander. Und dann kamen fünf andere nach vorne, unter anderem der Großvater, die Großmutter, der Onkel und noch irgendjemand. Und dann kam der Hammer. Und das würde zum Beispiel in einem öffentlichen Event niemals passieren. Aber bei persönlichen Sitzungen kann es halt passieren. Es wurde davon gesprochen, dass sie vergewaltigt wurde, dass sie missbraucht wurde. Und der, der sie missbraucht hatte, war der Großvater. Die nebendran stehende Oma hat gesagt, ich habe dich nie geschützt, weil sonst wäre ich dran gewesen. Also, das war gruselig, was da passiert ist. Aber es hat unfassbar viel Heilung für sie gebracht, weil endlich konnte sie das mal, ist das in die Anerkennung gekommen, was sie ja gedacht und gesagt hat, wo ihre Eltern, die immer noch leben, immer noch sagen, es hat nie stattgefunden. Das heißt, sie hat endlich mal eine Bestätigung für sich bekommen. Und die haben dann auch aus der geistigen Welt gesagt, es ist auch jetzt nicht erledigt, der kann jetzt nicht, der Opa kommen kann sagen, ich habe dich 20 Jahre vergewaltigt oder 10 Jahre vergewaltigt, Entschuldigung, und dann ist die Nummer weg. Da sind wir uns auch einig, ne?
Ja.
Sondern es passiert einfach so, dass für sie einfach nur die Bestätigung, dass sie richtig war, dass es falsch war, was der Opa gemacht hat, dass sie endlich die Bestätigung kriegt. Das ist der erste Schritt. Der muss sich trotzdem seiner Nummer stellen. Und so einfach kommt er da nicht davon.
Und vieles davon passiert ja schon in der Vorbereitung aufs Sterben. Das heißt, richtig sozusagen.
Kann, kommt, muss auch nicht immer.
Aber nee, kann. Kommt aber, und nicht immer. Aber da kann unter Umständen unterm Teppich vorgekrochen kommen, alles, was drunter geschoben wurde. Und das ist, habe ich manchmal den Eindruck, als ob das so eine Vorzeit ist. Ne, die Vorsterbensschau.
Nochmal aufräumen auf die Schnelle.
Da wird aufgeräumt, ja.
Also tatsächlich sagen auch viele, die dann im Jenseitskontakt kommen oder auch viele, was ich so mit Hinterbliebenen besprechen kann, sie sagen dann, es ist so schön, dass der Verstorbene oder der im Sterben Liegende tatsächlich nochmal die positive Kurve aus seinem Leben gekriegt hat.
Ja.
Und manchmal kriegen die auf die letzten fünf, das glaube ich hat Kübler-Ross mal geschrieben, dass die auf die letzten fünf Minuten noch irgendwie vieles für sich ins Positive verändern können.
Genau. Und das kann heilsam begleitet werden. Auf jeden Fall.
Und was ich auch schön finde, du hast ja gesagt, es gibt so einen besonderen Raum, wenn jemand stirbt, und auch für die dann Hinterbliebenen heißen, gibt es ja einen besonderen Moment. Eigentlich ist das doch der schönste Moment, weil dann wird mir doch mal meine Sterblichkeit bewusst. Das, was ich den ganzen Tag wegdrücke, wo ich immer denke, montags scheiße Arbeit. Da wird mir doch wirklich bewusst, was ich für eine Möglichkeit habe, wie ich mein Leben leben kann. Und wenn ich so einen Sterbenden begleite, der vielleicht wirklich nur von montags bis freitags gearbeitet, nur gekeult und nicht gelebt hat, dann kann ich vielleicht auch nochmal überlegen, ob ich mein Leben wirklich so lebe, wie ich es leben will. Ja.
Genau, also nach dem Motto, Mensch, werde wesentlich.
Nur noch 20 Jahre
bis zur Rente. Ja, selbst wenn ich jetzt, ich habe mal eine Übung gemacht, da war ich am Anfang ein bisschen entsetzt. Da hieß es, was, wenn du nur noch eine Woche zu leben hast? Habe ich überlegt. Das allererste, was mir einfiel, war so ein beschissenes Erziehungskonzept. Du musst dich immer ausziehen, wenn du nach Hause kommst. Kennt ihr das?
Nee,
die Klamotten, die schicken Klamotten musst du ausziehen und musst dich in alte Klamotten werfen. Am besten Jogginganzug oder irgend sowas. Und dann, das ist mir sofort aufgefallen. Dann habe ich gedacht, ich habe so viele Klamotten im Schrank hängen, die ich aus diesem Grund noch nie anhatte. Dass wenn ich morgen umfalle, dann in der besten Wäsche mit den besten Klamotten, ja. So.
Na, oder ich bin dann da und ich ziehe dir dann mal Schönes an.
Auf jeden Fall. Bei dir wäre ich sowieso dann richtig aufgehoben. Da will ich auf jeden Fall auch hin, ja.
Ich finde das immer so eine nette Bemerkung. Ich mag ja manchmal so Idioms aus anderen Landstrichen so gerne. Und die Schwaben, die nennen das immer so schön. Was machst du denn, wenn dich nächsten Montag der Blitz beim Scheißen trifft?
Ja, ach, das ist auch so schön. Das
finde ich so schön. Und bei mir können wir mal eine ganze Folge draus machen.
Das ist übrigens nicht selten, ne?
Nein, natürlich nicht.
Kommt richtig häufig vor.
Das kommt richtig vor.
Bei alten Menschen.
Aber
da sind sie entspannt.
Was ich richtig spannend finde, ist manchmal, wenn ich mit Trauernden arbeite, dass du tatsächlich, das kapierst du erst im Nachhinein. Sondern die haben das gemacht vorher. Die haben nochmal die letzten 10 Freunde besucht, die sie seit 40 Jahren nicht gesehen haben und so weiter. Und als das fertig war, dann konnten sie sterben. Irre spannend, was da passiert.
Weil wir ja auch im Sinne der Sterbeheilkunde, so wie ja unser Podcast auch heißt, nicht nur Sterbekultur, davon ausgehen können, dass der Mensch eben 9 Monate, bevor er
vielleicht
über die Schwelle geht, so wie die Zeit der Schwangerschaft ja dauert. Möglicherweise in dieser Zeit werden auch nicht bewusst, aber sich vielleicht schon vorbereitet.
Das würde tatsächlich zu den Vorahnungen passen, weil viele, ja, das weißt du ja auch immer aus dem Nachgang, sagen dann, ja, ich habe dann tatsächlich schon gemerkt, dass der Mensch stirbt oder der hat so komische Bemerkungen gemacht.
Das kannst du oftmals an Fotos sehen, wenn du die anguckst, die Fotos, die so in den letzten paar Monate vorher gemacht werden. Ich habe so viele Fotos gesehen, die gucken durch die Wand durch, die gucken, die sind gar nicht mehr, die sind gar nicht da. Die sind irgendwo anders.
Sieht man tatsächlich. Also ja, ich kann das auch aus einem ganz, ganz engen Familienkreis bestätigen, dass ich das sogar eben nicht nur in seinem Gesicht, in seinen Augen selbst gesehen habe, sondern auch noch im Nachhinein in den Augen sehen kann. Und das war so ein ganz unerwartetes, wirklich von heute auf morgen umkippen und auch noch gar nicht so alt
sein. Aber überleg mal, die Augen sind sowieso Spiegel der Seele. Ja, das ist richtig, sowieso ein ganz, ganz tolles Phänomen. Also auch wenn dich jemand anlügt, du siehst eigentlich in den Augen, ob er authentisch ist und ob er sich selber lebt und so. Also das ist, wie gesagt, das Sterben und auch das Rübergehen ist das eine, aber man könnte hier so viel tun, man könnte so viel für sich selber tun, man könnte so viel glücklicher leben und freudiger leben. Und ich habe jetzt hier den Hund auf dem Schoß, ich liebe es gerade, ja. Man könnte wirklich so viel für sich selber aus diesen Momenten, aus diesen ganz besonderen Momenten mitnehmen. Man könnte verstehen, dass man so viele andere Möglichkeiten hat, auch wenn man gerade so eingefahren ist. Aber es liegt ja immer an mir, ob ich die Möglichkeit überhaupt sehen möchte.
Ja, und ob ich mir das zutraue. Ob ich mir das, könnte ja bedeuten, dass ich mein Leben auf den Kopf stellen muss.
Du hast mich am Anfang gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Genau, das habe ich gemacht. Natürlich nicht in einem Monat, aber ich habe das über die letzten 15 Jahre komplett gemacht. Ich habe mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Obwohl alle gesagt haben, was machst du, du kannst doch davon nicht leben und überhaupt, ja. Es war mir scheißegal. Ich wusste, das ist mein Weg. Und wenn du weißt, es ist irgendwie dein Weg, auch wenn du es vielleicht nicht nur fühlen kannst und nicht beschreiben kannst, dann musst du den gehen, wie du jetzt auch.
Ich erinnere mich nicht daran, ob wir da jemals drüber gesprochen haben. Es gibt zwei Schalter. An dem einen steht eine riesenlange Schlange und an dem anderen Schalter steht niemand. Ist alles leer.
Es gibt so ein Bild, gell?
Und auf dem ersten Bild, wo die ganze Schlange steht, ich möchte Veränderung. Und auf dem anderen heißt, ich möchte mich ändern. Da steht keiner.
Ja, das ist natürlich ein großes Thema.
Ganz großes
Thema. Das ist aber auch tatsächlich ein Thema, um mit den Hinterbliebenen zu arbeiten. Du brauchst erstmal eine gewisse Offenheit. Da ist sie wieder. Du brauchst eine Offenheit überhaupt in die andere Schlange treten. Du brauchst eine gewisse Offenheit, um überhaupt in die andere Schlange treten zu wollen. Das heißt, willst du wirklich Kontakt mit deinen Verstorbenen? Das war meine erste Frage. Willst du wirklich? Bist du bereit, deine Sichtweise vielleicht aber auch deine Tagesabläufe so zu ändern, dass du dir die Möglichkeit gibst, mit ihnen zu arbeiten? Weil du musst ja dann, wie du vorhin gesagt hast, in der Stille sein. Du musst erstmal aus deinem Alltagstrott raustreten, um überhaupt die andere Welt für dich kennenlernen zu dürfen, wenn du es nie kennengelernt hast.
Und da bin ich natürlich wieder an der Stelle, dass ich sage, ja, das ist alles gut, wenn eine gute Standfestigkeit im Leben da ist. Und ansonsten, wenn keine Standfestigkeit, kein Halt und kein Sinn da ist, dann kann das manchmal dazu führen, dass diejenigen relativ schnell weg sind.
Ja, das kann schon sein. Du wolltest aber noch was dazu sagen, Franziska.
Ja, ich wollte jetzt noch mal eine ziemlich tiefgehende Frage stellen. Also ich selbst sag jetzt nicht, was ich dazu denke, sondern weil ich da schon so eine bestimmte Haltung zu habe. Denkst du, dass wir uns unsere Eltern aussuchen?
Ja, wir suchen uns das Leben aus. Allerdings ist unser Leben immer, die geistige Welt hat es mal im Beispiel einer Sonne gezeigt, dass du quasi wie bei Leonardo da Vinci gibt es doch diesen Mensch, der in der Sonne, der im Kreis steht. So haben sie das gezeigt, so bildlich. Das heißt, du bist der Mensch in dem Kreis und der Kreis ist die Sonne. Und die Tausenden von Sonnenstrahlen, dicke, dünne, große, kleine, in alle Richtungen, das sind deine Möglichkeiten. So bist du angelegt. Das ist deine, du hast die beste und die beschissenste Möglichkeit angelegt, keine Frage. Aber du kommst mit all diesen Möglichkeiten hier in dieses Leben, du legst fest, nicht jeden Zentimeter, nicht jeden Atemzug, aber du legst die Eckpunkte fest. Zum Beispiel auch mit dem Verlust umgehen zu lernen. In Liebe mit schwierigen Themen umgehen zu lernen. Du suchst dir dein Elternhaus aus, du suchst dir die Farbe aus, du suchst dir den Kontinent aus, du suchst dir quasi die Eckpunkte aus, ja.
Na, jetzt sagen natürlich häufig mal gerne Menschen, ich hätte mir doch jetzt nicht freiwillig einen Vater ausgesucht, der mich missbraucht.
Ich
als Beispiel.
Das sind auch Dinge dabei, die kann ich dir nicht erklären, weil die könnte ich nur über die geistige Welt erklären und das, was ich erfahren habe. Aber ich habe es ja so nicht erfahren. Ich habe auch einen Vater, den ich nie kennengelernt habe, der erst an meiner Seite ist, seitdem er tot ist.
Könnte aber ja auch sein, gebe ich dann immer zu bedenken, dass ich eben etwas ganz Bestimmtes lernen wollte daran. Also jetzt nicht jetzt speziell an dieser Situation, aber an dem vielleicht in einer Weise verwundet zu werden, dass es dazu führt, dass ich eine Leid, einen Grad an Leid durchmache, der so stark wird, weil wir wissen, dass das Leid manchmal ganz stark anschwellen muss dafür, dass ich eben genau die Dynamik entwickle, mich eben in diese Schlange stellen zu wollen, von der wir eben gesprochen haben, wo es darum geht, ich kann mich verändern.
Ich kann es nicht beweisen, das ist der Punkt. Also ich bin zwar beweisführendes Medium, ich kann den der Verstorbene muss ich beweisen, aber es gibt natürlich viele Dinge, die die geistige Welt sagt oder durch mich mitteilen lässt, die vielleicht auch in meinen Büchern stehen, weil die sind ja gechannelt komplett, aber die sich für uns quasi nur beweisen lassen, wenn wir tatsächlich drüben sind. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir haben ganz viele Holocaust-Opfer. So, warum gibt es Menschen, die diese Situation erlebt haben, die mitbekommen haben, dass auch Verwandte, Bekannte, die vielleicht in so einem KZ waren beispielsweise, die aber gerettet wurden zum Schluss und nicht umgebracht wurden. Da gibt es einige, die natürlich dann sofort gebrochen waren. Es gibt aber auch andere, die trotz dieser beschissenen Erfahrung ein glückliches Leben geführt haben.
Und genau das ist der Punkt, wo ich, glaube ich, noch drauf raus wollte. Das wird manchmal so leicht gesagt, da ist ja auch eine Chance in der Krise. Ich sage, und das ist traurig, das ist eine Sache, das ist manchmal so floskelartig, das ist nämlich so gefährlich. Das ist nämlich gar nicht sicher, ob es überhaupt eine Chance sein kann, sondern ob die Person untergeht, ist auch nicht sicher. Und die beiden Möglichkeiten gibt es. Es gibt den Phönix aus der Asche und es gibt das Untergehen.
Ja, aber das ist auch immer die Entscheidung, ob du überhaupt für dich selber in der Lage bist. Und wenn ich jetzt mein Kind verliere und verliere damit meinen Lebenssinn, ist ja alles dann aus den Fugen, alles. Warum steckt etwas vor mir? Das kann ja nicht sein. Das ist ja nicht vorgesehen so. Das heißt, wenn ich da nicht, du hast schon recht, ein bisschen in mir gefestigt bin und du kannst dich auch auf keinen Tod vorbereiten, das kannst du ja auch vergessen, das weißt du ja auch.
Geht nicht.
Dann sehe ich vielleicht die Chance gar nicht und saufe selber mit Abklammer auf Klammer
zu. Genauso. Und ich sehe gerade etliche Menschen, die mir gerade so in meinem Umfeld oder sowas, die sind so, die wissen nicht weiter. Das ist Sackgasse pur.
Ich bin schon der Meinung, dass man sich ein bisschen vorbereiten kann.
Da musst du aber dazu wollen. Also ich kann dir mal meine Familie gerne auf die Seite stellen. Da wollten mal 50% nicht. Denen war das scheißegal.
Ja, aber ich gehe ja, das impliziert ja den Willen, den eigenen. Sonst kann ich ja, ich kann mich nicht vorbereiten, wenn ich es nicht will. Also wenn ich es will, wenn ich sozusagen, das ist ja immer grundsätzlich die Voraussetzung, dass in mir eine Frage lebt.
Aber zu diesem Willen gehört natürlich auch, dass ich dann die Menschen um mich herum habe, die das noch mit unterstützen. Und also du bist ja ein Traum von Bestatter. Weißt du, wenn ich heute in meinem Leid zu dir kommen würde, dann machst du für mich jetzt den Eindruck, und wir kennen uns jetzt seit 2 Stunden, also ich würde alles mit dir machen, weißt du, weil du einfach so empathisch bist, so liebevoll bist, so mitfühlend bist, so offen bist. Und dir könnte ich vertrauen, aber ich habe auch ganz viele kennengelernt, da war es nicht so.
Ja, aber Bestatter sind ja nun auch, muss man schon auch der
auch Menschen und auch
Wahrheit halber mal sagen, sind häufig wirklich, also gerade sind bestimmt ganz viele liebevolle, aber sind häufig Menschen, die sind eigentlich mehr Kaufleute oder weiß ich nicht, die verkaufen Särge und schaffen sozusagen auf der irdischen Seite den Menschen ein Grab. Ja?
Aber das war doch jetzt schön, was du da gehört hast, oder?
Bitte?
Das war jetzt schön.
Was ich jetzt eben, ja.
Das ja, aber das ist was Besonderes, was du dann kriegst. Ja. Ich meine, es heißt ja jetzt nicht, dass der jetzt nicht trotzdem einen schönen Sarg kriegen kann. Verstehst du? Aber da ist die menschliche Seite einfach noch dabei. Und das fehlt mir sehr oft.
Ja.
Egal in welchem Bereich ich stehe.
Zumindest ist es ja so, dass mit Franziska als Bestatterin offenkundig genau solche Gespräche möglich sind. Und das ist eben halt auch nicht mit allen Bestattungshäusern der Fall. Also das, ich und würde das ist etwas Großartiges.
Ich würde mal behaupten, das ist tatsächlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du 100% Bestatter hast, dann ist es vielleicht mit 20% der Fall.
Vielleicht.
Ja? So das Pareto-Prinzip, ja. Also die Bestatter, die ich kennengelernt habe, das war... Da waren jetzt schon noch Liebevolle dabei, die jetzt nicht unbedingt den teuersten Sarg für die Oma rausgeschoben haben, ja. Aber da ging es trotzdem nicht weiter. Da war trotzdem Tod ist Tod. Uns bleibt dir nur die Erinnerung. Also es hat die auch nicht interessiert.
Ja, leider kann ich tatsächlich den Faden nicht mehr wiederfinden.
Das kommt bestimmt gleich.
Aber so sinngemäß ging es bestimmt in die Richtung. Ich glaube, ich wollte was ganz Konkretes sagen, sonst hätte ich das jetzt eben nicht erwähnt mit dieser Ausstellung. Aber da komme ich jetzt nicht wieder hin. Aber sinngemäß wollte ich ja wieder dahin. Es ging ja darum, ob man sich auf seinen Tod vorbereiten kann. Bin ich der Überzeugung, dass wenn die Frage in mir lebt, ich mich darauf vorbereiten kann. Und zwar in Form von, ich habe jetzt gerade demnächst ein Seminar, das heißt, da haben wir auch in unserer letzten Folge kurz drüber gesprochen, von Novalis gibt es ja den Ausspruch, wohin gehen wir denn? Immer nach Hause. Und dieses Zuhause-Gefühl, also das kann man ja schon mal, das kann man ja schon mal bearbeiten, zu sehen, was ist das für ein Zuhause eigentlich? Wo?
Das würde bedeuten, dass wir über den letzten Atemzug hinausdenken.
Jetzt weiß ich wieder, ich wollte auf die letzte Reise zu sprechen kommen. Eine Ausstellung, die wird in einem Kulturtours, das ist so ein, sind feine kleine Reisen in die Welt und da wird das stattfinden und das ist ja dem Reisen sehr nahe. Also diese jede Reise in unserem Leben planen wir. Mhm. Ja? Alle wollen ja heute wahnsinnig gerne und oft verreisen. Und aber diese letzte Reise, ja, wo die wir ja alle antreten, das ist tatsächlich der Moment, den ganz viele Leute einfach wegschieben. Nicht hingucken wollen, das ist ja, was du gerade von deiner Familie sagst. Und da stehe ich eben da und habe das Gefühl, nee, also irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Das ist einfach, das ist auch unauthentisch. Und da glaube ich, dass wir mit diesem traumatisierten Land, in dem wir leben, in Deutschland, dass das auch was damit zu tun hat.
Auf jeden Fall.
Sicherheit.
Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite mit Pflegenden in Heimen, da sind dann ganz viele Nationalitäten ja vertreten und dann arbeiten wir eben zum Thema Tod und Sterben und dann frage ich immer erstmal in die Runde, so wie ist denn in euren Ländern, was gibt es denn da für Traditionen und für Rituale? Und dann stellt sich raus, alle aus den verschiedenen Ländern haben wirklich interessante
das ist mega spannend.
Geschichten und dann kommt irgendwann der Deutsche und dann zuckt er mit den Schultern.
Genau.
Ja, das ist natürlich auch erschütternd eigentlich.
Das ist verschwunden. Ich meine, es gab ja die Hierarchie in den beiden Weltkriegen oder nach den beiden Weltkriegen, dass es eine Todeshierarchie gab. Ne? Wer auf dem Feld gestorben ist, war mehr wert.
Ach, also als das zu Hause, zum Beispiel gar nicht, okay.
Als zu Hause eine Lungenentzündung.
Wobei auch dann, es wurde zum Beispiel auch gesagt, dass gerade durch die vielen Kriege, die passiert sind, das Thema Medialität mehr kam, weil dann die Sehnsucht wieder nach den Verstorbenen kam.
Das ist richtig gut nachvollziehbar.
Außerdem, was ganz, ganz entscheidend ist, auch im Zweiten Weltkrieg, was da passiert ist, ist, dass wenn ganz viele in meiner Familie, wenn ich also schon drei Söhne verloren hatte, dann durfte ich ja gar nicht mehr darum trauern, weil ich habe mich ja so geschämt für die Schuld, zu einem Zeitpunkt, wo bekannt wurde, was die deutsche Rolle hier jetzt war und wer da alles getötet worden ist.
Und dann ist es schon klug, das Wirtschaftswunder zu kreieren, anstatt vielleicht tatsächlich in die Trauer reinzugehen. Das heißt, es kommt zeitversetzt.
Es macht schon alles Sinn.
Es
macht Sinn, aber ich finde eben, wir leben heute jetzt, wir haben jetzt 2025, wir leben eigentlich in einer Zeit, wo wir sehr wohl in der Lage sein könnten, die Dinge eben
anders zu sehen.
Innerlicher anzuschauen.
Ja, keine Frage.
Dazu müssen wir Türen aufmachen. Ich bin manchmal sehr angetan davon und habe großen Respekt davor, vor Menschen, die im Wissen, dass der Abschied naht, nämlich nicht aufhört, am letzten Abend so zu denken, sondern anrufen und sagen, kann ich meine Begleitung kriegen? Ich weiß nicht, wie ich mit den Fragen umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es geht nicht nur um die technischen Sachen, sondern was denn, wie denn, wo denn? Und so weiter. Und da merke ich, dass der Mut dafür auch wächst. Das macht mir Hoffnung.
Wenn ich jetzt mal so auch von den Jenseitskontakten her gucke, Es ist jetzt nicht so, also ich finde schon, dass die Welt sich verändert hat. Und auch die letzten 5 Jahre sind viele Menschen offener geworden. Mhm. Das freut mich sehr.
Auf jeden Fall.
Und da siehst du ja schon, wir gehen in eine andere Richtung. Ich glaube, wir gehen nicht so schnell, wie wir es vielleicht gerne hätten. Aber es ist irgendwie schon ein Wandel da. Und selbst wenn jemand skeptisch ist, ist er ja eigentlich schon auf dem Weg, etwas anderes zu erfahren.
Ja. Eine Skepsis ist immer gut, ne?
Ja, eine Skepsis ist schon mal der erste Weg in die Richtung Offenheit oder mal zu gucken, was ist denn da?
Was gibt's denn da noch?
Genau.
Anstatt solange, nur Nein zu sagen, ne?
Ja. Ja, und also ich bin ja nicht so der Mensch, der irgendwie meint, der müsste alle missionieren. Das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Die dürfen ja alle, schlussendlich sagt die geistige Welt, wir gehen alle rüber und dann dürft ihr sowieso erfahren, was die Wahrheit ist, ja.
Ja, wir haben es halt mit einem Tabu zu tun. Und ein Tabu ist etwas, das ist noch viel schlimmer als ein Verbot, das besteht. Und man denkt, es war schon immer da und es wird auch immer da sein. Also es ist rational überhaupt nicht sozusagen greifbar. Ja, und das ist das Problem an der Stelle.
Ich finde, bei dem Tabu, was noch viel schlimmer ist, ist das, was dahinter steht, nämlich viel Schuld, viel Scham, Kleinheit, was dann alles noch mit dazu.
Das ist ja das, was das Tabu überhaupt sozusagen ausstopft von innen, ne?
Und du musst dir mal überlegen, du hast ja auch gesagt, es gibt dann dieses Nachsterben und so, aber wie viele sterben denn dann in der Schuld?
Klar.
Das ist so schade.
Ein riesiger Sumpf Elend.
Ja, und das ist so schade, weil es müsste gar nicht sein.
Nee, und vor allen Dingen das, was du vorhin so schön gesagt hast, das kann ich mich direkt anschließen. Mein Beruf macht mir so viel Freude.
Genau, darum geht's.
Für mich ist das der schönste Beruf überhaupt von dieser Welt, weil das sagen ja häufig dann die Leute, ja, ist das denn nicht traurig? Und so, ich sage, nee, ich freue mich. Also klar, weine ich auch mal mit, ja.
Aber das gehört ja dazu.
Ja, und auch das, auch weinen ist doch was Schönes, weil es so echt ist, weil es so liebevoll auch ist, weil da die Liebe ist, ja. Und die Freude, die ein Mensch empfindet, in dem Moment, wenn er aus seinem Körper wieder raus darf, weil das ja auch eine Erleichterung möglicherweise sein kann, ne? Wieder sozusagen frei sein zu dürfen und nicht mehr diese ganzen körperlichen Wehwehchen und die ganzen Rollen und Identifikationen aushalten zu müssen, die wir uns hier so angeschafft haben oder uns teilweise aufoktroyiert wurden, je nachdem, wie frei wir unser Leben so haben werden lassen können, ist ja eine enorme Erleichterung auch. Und das ist doch auch was, hat auch was mit Freude zu tun. Und ich glaube auch,
kann
für
dann
den
leider,
ist es hin und
ich
wieder
kann dann
Freude.
Leider, wenn ich diesen Körper los bin, ne? Wo wir bei der letzten Sendung waren, wenn ich dann so richtig wütend bin, kann ich keinen Drucker mehr zertreten.
Nee, du bist dann eben...
Ach, du kannst es zumindest probieren. Also du hast ja dann die technische Möglichkeit, das Ding in die Luft zu jagen, das geht schon.
Naja, aber wenn du jetzt ganz starke Süchte hast, zum
das
Beispiel
ist das große Problem,
die noch zu befriedigen, weil du keinen Körper mehr hast.
Genau,
ja, das ist tatsächlich ein wenig anders. Oder
ja, wie denn?
Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Es gibt sowas wie Felder, sowas wie Energiefelder und auch Suchtfelder. Ja. Und das ist sehr spannend zu sehen, dass auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand alkoholsüchtig ist und da kann ich auch ein Lied von singen, weil ich so aufgewachsen bin. Wenn derjenige dann in die geistige Welt geht und jetzt sagen wir mal auf einer Ebene ist, wo er das noch nicht geschnallt hat, wie er eigentlich leben könnte oder wo er hingehen könnte und immer noch mit seiner Sucht, mit seinem
so wie er sucht sozusagen,
genau, dann ist er in diesem Energiefeld und dockt dann quasi bei dem nächsten süchtigen Mensch mit an.
Genau, das ist
hätte ich dich als nächstes jetzt gefragt, ob du meinst, dass das geht, ja. Ne? Tut er nämlich.
Ja, und das
der Arme, der jetzt hier süchtig ist, der hat dann eine doppelte.
Ist nicht alleine.
Nee, der ist nicht alleine. Und du darfst ja eins nicht vergessen, wenn ich jetzt mal meinen Stiefvater nehme, der ja auch seit Zeit seines Lebens immer Alkoholiker war, die verändern ja ihr Wesen. Wieso das denn?
Ja. Ah, ja, guck mal, das ist noch ein guter Punkt.
Das heißt, sie verändern ihr Wesen, weil auch andere Wesen da sind, die sich auch von diesem Suchtfeld ernähren. Das wusste ich zum Beispiel vor 10 Jahren nicht. Das sind auch so Sachen, die je nachdem, wie du dann arbeitest und was du dann machst, kommt es mit da rein. Und irgendwann haben sie mir sogar gezeigt, wie so eine Wesenheit aussehen könnte. Da habe ich auch erstmal gedacht, das brauche ich auch nicht unbedingt, dass ich die Jungs auch noch sehe. Ja? Also mir reicht schon der Begriff Suchtfeld. Und das gibt für alles ein Energiefeld. Und es ist ja genauso, dass die Wissenschaft sagt oder es wird behauptet, dass die Gedanken im Kopf entstehen. Ist es so? Für mich ist es ein Bewusstseinsfeld, was außerhalb des Körpers ist.
Ja.
und dort quasi das entsteht und dann so über die Gedanken quasi, ja, irgendwo muss es ja in diesen Körper und dann zum Ausdruck gebracht werden und dafür muss es nun mal durch den Verstand.
Ja.
Und da kommt halt immer drauf an, wie weit offen bist du im Verstand oder wie engstirnig. Und meine Familie, ohne ihnen jetzt zu nahe zu treten, und ich hoffe, wenn einer von meiner Familie zuhört, ich habe euch trotzdem lieb. musste mal gesagt werden. Ja, wenn die so kleinkariert sind, weil sie einfach so klein in klein erzogen worden sind und da nie irgendwie mal geschafft haben, einen Fuß rauszutun, dann gehen sie auch so. Dann sind die da drüben auch erstmal kleinkariert. Das ist jetzt nicht so, dass sie dann gleich das Weltbeste machen können. Mhm. Wenn sie bereit sind, ihren Film zu sehen, sehen sie, was sie hinten anders machen.
Ich habe so ein schönes Bild von einer guten Freundin von mir, die sagt immer, wenn du eine Orange auspresst, kommt nur Orangensaft raus.
Ja, genau.
Das heißt, es kommt nur raus, was drin ist. Da wirst du kein Bier draus kriegen.
Nee. Ne? Du kannst auch aus dem Ackerkaul kein Rennpferd machen, hat meine Mutter immer gesagt.
Ja, genau. Ja, genau. Und das ist doch toll.
Aber weißt du, solche Sachen zum Beispiel kann ich nicht beweisen, dass es sowas wie ein Suchtfeld gibt. Aber das sind Sachen, die ich sehe. Und wenn ich das dann sehe und erfahre, dann ist für mich das die Realität. Und ich erzähle das dann, wenn du das, oder wenn das jemand wissen will, erzähle ich das gerne. Aber dennoch darf sich jeder sein eigenes Bild davon machen.
Klar. Ach komm, Sheldrake wäre schon angetan. Ne? Und viele andere aus der Quantenphysik auch.
Ja, und natürlich. Und es gibt natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel Jürgen Ziewe anschaust, der macht ja außerkörperliche Reisen und der hat ja auch diese unterschiedlichen Energiefelder, wo die Verstorbenen dann noch sind, hat das ja im Endeffekt auch dokumentiert. Und da gibt es schon Sachen, die, ja, sagen wir mal, der Normalsterbliche jetzt auch nicht weiß, weil das natürlich kein Mainstream ist. Das wird jetzt nicht hier vorne in den Nachrichten gebracht. Da musst du ja nicht dran glauben. Das wird alles immer noch unterm Teppich gehalten.
Ich finde das so einen ganz schönen Satz, was sozusagen einige Menschen, die durchaus wissenschaftlich, eher naturwissenschaftlich orientiert sind. Und wenn die dann diesen schönen Satz sagen, ja, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir denken. Wie das, was man sehen kann. Das ist doch schön, oder?
Im Endeffekt, das ist vielleicht auch das, was meine Arbeit so ausmacht. Als ich angefangen habe, mit den Hinterbliebenen zu arbeiten, war das auch so eine Art Wissenschaft, einfach mal herauszufinden, wieso kann denn nicht jeder Hinterbliebene gleich im hundertprozentigen Kontakt mit seinen Verstorbenen sein. Und dann haben sie aufgezeigt, dass die Trauerphasen, da hatten wir damals auch nochmal drüber gesprochen, die Trauerphasen eine große Rolle spielen. Und je nachdem, wie und wo ich mich als Mensch in welcher Trauerphase befinde, schließe ich mich selber so ab, dass mir gar nicht möglich ist, beispielsweise den Verstorbenen in dem Moment überhaupt wahrzunehmen. Das wiederum ist dann vielleicht die Phase, wo der Verstorbene laut ist und paranormale Phänomene macht, damit der Hinterbliebene, der ja so sehr in seiner Trauer verhaftet ist, überhaupt mitbekommt, dass er da ist. Das waren meine wissenschaftlichen Ansätze. Und ich bin jetzt nur Realschüler, also ganz weit weg von hochstudiert. Aber das hat mir, sie haben mir so viele Parallelen immer gezeigt, dass es einfach verständlich war, warum auf einmal diese Dinge so sind, wie sie sind. Mhm.
Also ich freue mich richtig, muss ich sagen, dass wir hierher gekommen sind.
Das freut mich sehr, nicht nur wegen der Aussicht.
Wollte ich gerade sagen. So eine schöne Aussicht.
Ich fand es jetzt wirklich ein tolles Gespräch.
Ja, ich auch.
Finde ich auch.
Das war wirklich interessant und ich hoffe, dass es auch für unsere Zuhörer
das hoffe ich natürlich auch.
Interessant, von Interesse ist. Und
schauen wir mal, ne?
Ich wünsche auf jeden Fall jedem, dass er sich einfach nur mal die Möglichkeit offen lässt, dass es anders sein könnte, wie das, was er bisher gedacht hat.
Ja. Und dann ist nämlich diese Sackgasse keine Sackgasse mehr. Dann gibt es da eine kleine Tür.
Oder eine große.
Gibt es nicht immer eine Tür?
Es gibt die schon, aber es ist die Frage, ob du siehst.
Ja, genau.
Also wenn ich drin bin, muss doch eine da sein.
Sonst ja, aber die sehe ich manchmal auch nicht.
Ja. Nee, aber ich sag ja, das heißt ja nicht, dass ich sie nicht sehe, aber es gibt eine.
Es gibt auf jeden Fall eine. Ja.
Das heißt nicht, dass ich sie sehe. So.
Und das ist so schmerzhaft manchmal, wenn ich jetzt daran denke, ich bin gerade in so ein paar Begleitungen drin und die sehen keine Tür. Und da muss ich ganz vorsichtig sein. Muss ich so vorsichtig sein und ganz, ganz vorsichtig und sagen, aber da könnte eine Tür sein. Ich muss erstmal raus.
Ups.
Was die meint.
Erschrocken.
Das war ein Schlusswort.
Wie der hier angeschlittert kam.
Sag es doch nochmal mit der Begleitung. Da hat davor.
Das ist manchmal so schmerzhaft, wenn ich Menschen begleite. Und ich habe jetzt gerade so ein paar Begleitungen und die sind in der Sackgasse drin und sind so, du weißt ja, dass ich immer den Begriff zerfetzt nehme. Mm. die sind so zerfetzt, weil die kriegen das nicht weiter gedacht. Und dann muss ich ganz vorsichtig gucken, gibt es irgendwo eine kleine Tür, wo ich sagen könnte, es könnte vielleicht auch so sein.
Ich habe allerdings festgestellt, ich mache ja, wenn ich mit Hinterbliebenen arbeite, gibt es dann auch so Gesprächsgruppen. Am Anfang habe ich das tatsächlich unterschätzt, wie wertvoll diese Gesprächsgruppen sind. Also auch mit anderen Hinterbliebenen, die dann ihre Erfahrungen auch mit ihren Verstorbenen im Gespräch mit den anderen teilen. Dann aber auch sagen können, es ist Weihnachten, es ist der Todestag, jetzt die Woche vor dem Tod, 3 Wochen vor dem Tod, ist immer dasselbe Spiel. Dann kommt das, wird das alles wieder jede Sekunde durchgespielt und so. Das ist so wertvoll, auch diese Gespräche zu haben, dass sie auch sehen, sie sind da nicht alleine mit. Jeder andere hat es auch. Also ich finde, ihr macht eine großartige Arbeit.
Ja, dito. So, der Hund ist jetzt hier wahnsinnig aufgeregt, weil er da unten ja jede Menge Arbeiter auf ihrer Bohrinsel, oder was ist das hier eigentlich für eine Insel?
Bohrinsel ist auch geil. Nein, das sind
Das ist so ein kleiner, so ein Mini-Dock, ne?
Ja, genau. Das ist im Endeffekt ein reiner Hafen und das ist natürlich ein Industriehafen. Hier werden Schiffe repariert und da hinten ist eine andere Werft noch, die auch größere Schiffe macht. Aber das ist halt hier in diesem Binnenhafen schon ganz niedlich, ja? Und die schrauben da an den Schiffen rum.
Genau. Und wir müssen dazu sagen, dass hier riesengroße Fenster sind. Wir sitzen hier quasi ganz, ganz durchsichtig zum Wasser und zu den Schiffen hin und sehen alles, was da draußen ist.
In meinem heiligen Privatbereich.
Genau, und da ist der Hund natürlich hochgradig sensitiv an der Stelle jetzt.
Das darfst du ja auch, und er ist so niedlich. Du bist so ein lieber Schatz,
ja.
Gell?
Ja, Susan.
Vielen, vielen Dank.
Ganz vielen Dank.
Ich bedanke mich. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier dabei sein durfte, dass ich ein Teil von euch, von eurem super Podcast sein darf. Und ich freue mich sehr, dass ihr mich überhaupt gefragt habt.
Sehr schön.
Ciao. Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.